Orkenspalter TV labert ist ein Projekt des Rollenspiel- und Nerdkram-Kanals Orkenspalter TV. In diesem Podcast findet ihr kuratiert alle Let's Play-Folgen aus unserem YouTube- und Twitch-Programm, die wir für hörspielwürdig halten. Und außerdem Formate, in denen Maigi und Nico über Pen & Paper oder Star Wars reden. Noch viel mehr Podcasts und Early Access gibt es für unsere Supporter auf patreon.com Orkenspalter TV. Heute geht's um das Thema: Kann man eigentlich mit dem Hobby Pen and Paper Rollenspiel oder in der Pen and Paper Szene, kann man damit Geld verdienen? Kann man davon leben? Ist das ein sinnvoller Karriereweg? Sollte man diesen Weg einschlagen? Und warum machen wir es trotzdem?
Genau.
Und die Frage kam jetzt bei mir auf, als kleiner Aufhänger. Wir hatten neulich ein Video über KI im Pen and Paper und wo ich die Gründe aufgelistet habe, warum ich das inzwischen komplett ablehne. Wir haben ja vor Jahren auch schon mal damit experimentiert, mit einem Programm namens Artbreeder. Und mir ist das fast peinlich, dass wir das gemacht haben. Aber zu meiner Verteidigung, ich glaube, es war 2021 weniger schlimm, das zu nutzen, als es heute ist, weil wir wussten es ja nicht besser. Und wir waren nicht weitsichtig genug. Aber inzwischen haben wir gesagt, seit Jahren jetzt schon, das machen wir nicht mehr. Und auf dieses Video hin haben sich mehr Leute bei mir gemeldet und mich gefragt, wie sie denn dann bitte, wenn wir jetzt sagen, wir rezensieren noch keine Sachen, in denen KI vorkommt, egal ob jetzt Bilder, Texte, Übersetzungen, wie sie denn bitte mit ihren Rollenspielprodukten als Indie-EntwicklerInnen Geld verdienen sollen, wenn sie auf menschliche KünstlerInnen und menschliche AutorInnen angewiesen sind, die sie nicht bezahlen können. Und das ist eine gute Frage. Und es rutscht einem natürlich sofort die Antwort auf die Zunge, ja nicht, ja, so wie wir seit 40 Jahren kein Geld damit verdienen.
Genau.
Aber so einfach können wir es uns ja nicht machen. Deswegen, obwohl wir schon darüber gesprochen haben, in einem kleinen Podcast bei uns auf Patreon und in einem anderen Stream, dachte ich mir, holen wir uns mal Leute hier in den Stream, die davon mehr Ahnung haben als Maggie und ich, die da zuletzt mal darüber gesprochen haben, uns an unserem eigenen Beispiel ein bisschen aufgedröselt haben, wie sinnlos das Ganze eigentlich ist. Und dann kriegen wir vielleicht eine Perspektive, die weniger deprimierend ist und auch fundierter als die mit uns selber hier unterhalten haben. Deswegen begrüße ich jetzt heute hier im Stream ganz herzlich. Ich fange jetzt einfach nochmal an, euch vorzustellen. Mehr in die Fantagraphie, die, glaube ich, jedem ein Begriff ist als bekannte Illustratorin, vor allem durch LARP-Bilder in den letzten Jahren, aber auch durch Pen-Paper-Illustrationen. Hallo.
Hi, freut mich, da zu sein.
Den Daniel von System Matters, den kennt ihr wahrscheinlich auch alle, der ist schon öfter hier im Stream, mit einem von den drei besten Rollenspielverlagen, die wir in Deutschland haben.
Ja, danke für die Einladung.
Und Patrick, der wohnt hier quasi. Muss ich, glaube ich, nicht vorstellen. Ich mach's trotzdem. Das ist Patrick vom Work Verlag. Mit einem von den drei besten Rollenspielverlagen, die wir in Deutschland haben.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Und natürlich Oliver von den Storypunks, früher Feder und Schwert, der auch bei uns in der Warhammer-Kampagne mitspielt. Und außerdem natürlich mit Storypunks einen von den drei besten Rollenspielverlagen betreibt, die wir in Deutschland haben. So, da kam ich jetzt nicht anders raus, ne? Ich musste den jetzt liegen lassen, den Gag. Ja, willkommen. Danke, dass ihr hier seid. Und ja, Patrick wohnt hier. Eric wohnt auch schon im Layout, das ist eine WG. Patrick ist WG geschult inzwischen.
Ja.
Ja. damit können wir gleich mal anfangen. Patrick wohnt ja inzwischen, das darf man ja sagen, dein Firmensitz ist inzwischen in Siegen.
Mhm.
Und du wohnst auch in Siegen. Und es geht, glaube ich, bergauf, weil die Phase, wo man durch das Klo vom Fischkrieg gehen musste, um zum Work Verlag zu kommen, die ist vorbei. Du hast jetzt zugängliche
Tür. Da ist eine Tür, die da dran, mit der man da dran vorbeikommt, ja. Das sind so die Kleinigkeiten, an denen man sich motiviert. Es geht bergauf, ja.
Es geht bergauf, du hast eine Tür. Ja. Und Heizlüfter.
Das ist echt
die Heizung funktioniert mittlerweile.
Heizung funktioniert bei Urk Verlag. Was beschwerst
das
du dich?
Das ist tatsächlich eher ein Punkt, es geht bergauf, als das mit der Tür tatsächlich, ja.
Wird auch schon gefragt hier im Chat, ob die Heizung mittlerweile läuft. Also ich habe es offenbar nicht geschafft, es hinzukriegen, dass der Chat hier durchläuft. Moment, ich muss hier kurz noch was im Layout. Jetzt sehen wir auch den Chat im Stream. Also hatten wir nur eine leere Tafel gerade. Jetzt ist der Chat da drin. So, damit das festgehalten wird für die Nachwelt. Ja, okay. Also ich glaube, die meisten hier haben ja den Werdegang des Urk-Verlags auch verfolgt die letzten Jahre mit allen Höhen und Tiefen, Insolvenz und Neustart mehr oder weniger und dein Umzug und sowas. Und das zeigt ja, dass es gar nicht so einfach ist, einen Rollenspielverlag am Leben zu halten in Deutschland. Du willst dazu was sagen? Ich höre einfach auf zu reden und du redest weiter. Okay.
Man muss dazu sagen, dass die im Prinzip alle Sachen nach der Insolvenz natürlich Sachen sind, die man so nicht auf der, hatte ich nicht auf meiner Bingo-Karte. Und es sind natürlich fast alles außergewöhnliche Stolpersteine gewesen, die nicht andauernd und bei Rollenspielverlagen immer auftreten. Ja, also das nicht. Es ist halt nur die letzten 5 Jahre. Durchgehend immer irgendwas Doofes passiert, ja. Jedes Jahr was anderes, damit es auch abwechslungsreich bleibt. Ja. Aber halt nichts, was generell so die Problematiken bei einer, also natürlich Erhöhungen der Papierpreise und so ein Kram ist natürlich eine Problematik. Insgesamt vor allen Dingen dieses Jahr anscheinend eine negative Änderung im Markt, sage ich mal, ist natürlich ein Teil problematisch. Aber die Sachen, die aus der Insolvenz resultiert haben und eine Pandemie und sowas, das sind ja, die sind ja nicht speziell auf die Rollenspielbranche beschränkt.
Ja, klar, natürlich. Wir haben keine Struktur gemacht für diesen Talk hier, ne? Und da Malge nicht da ist, die darüber hinwegtäuschen kann, dass sie keine Struktur braucht, werde ich hier wahrscheinlich ein bisschen rumleiern. Ich hoffe, dass das noch ein organisches Gespräch hier geben wird. Ich habe die drei Herren eingeladen, um die Verlagsperspektive so ein bisschen einzunehmen und natürlich um die Künstlerinnenperspektive uns zu schildern. Und aus der Autorenperspektive müsst ihr jetzt mit mir Vorlieb nehmen. Aber ich glaube, ich habe jetzt so die letzten 15 Jahre ja auch für einige Verlage Sachen geschrieben und weiß ungefähr, was man da so zu erwarten hat. Aber das ist jetzt nicht das Wichtigste hier. Ich würde mal einfach nochmal zu Mandy zurückgehen, wenn es okay ist.
Klar.
Lebst du denn von deinen Illustrationen eigentlich?
Ich kann mittlerweile sagen, zu 50%. Also es gibt natürlich Leute, die davon Vollzeit leben, aber die arbeiten dann eben nicht für kleine Rollenspielverlage oder größere Rollenspielverlage, sondern die arbeiten dann für Kunden wie Wizard of the Coast oder so, und die machen dann Magic-Illustrationen für das Riesenkartenspiel, das weltweit verkauft wird. Oder für Ravensburger und andere große Spieleverlage, die halt gigantische Auflagen haben. In der super Mini-Nische, in der ich mich bewege, ist es schon nicht einfach. Also es ist schon schwierig. Die paar wenigen, ich sag mal, Anstellungen, die man halt fest als Illustratorin haben kann in Deutschland, die sind meines Wissens nach besetzt bei einigen Verlagen. Die gibt's, aber davon gibt's wenige. Und die sind besetzt mit tollen Leuten, die das auch super machen. Aber wenn man halt so als Freelancer für Rollenspielverlage arbeitet, ist das schon ein hartes Brot. Und ich persönlich, das ist aber auch sehr individuell, ich bin so ein Sicherheitsmensch. Ich habe immer Schiss vor, ich werde irgendwann Flaschen sammeln müssen und so. Deswegen habe ich halt einen Teilzeitjob, in dem ich dann 50% meiner Zeit arbeite, also 24 Stunden die Woche, völlig banal bei einem Discounter Regale einräume und an der Kasse sitze. Also das ist meine Realität und das ist auch okay, ehrlich gesagt, für mich, weil ich habe eine gute Balance gefunden zu dem, was ich halt leidenschaftlich tue und was ich wirklich liebe. Das eine ist halt eher ein körperlicher Job, der mein Gehirn nicht so stark fordert. Bitte Arbeitgeber nicht zuhören. Aber ist so. Und das andere ist ein Job, den ich halt wirklich schon lange und mit Leidenschaft mache. Und seit jetzt 5 Jahren habe ich ja mein eigenes Projekt, also das Frivolita-Kartenprojekt, das im Lab stattfindet, von dem ich ja nicht gedacht hätte, dass es so groß wird. Aber jetzt ist es so. Und ich freue mich natürlich, dass ich nicht mehr davon abhängig bin, Aufträge zu bekommen und irgendwie Klinken putzen zu gehen, sondern dass die Leute zu mir kommen, weil sie gerne eine von den Frivolita-Karten haben möchten. Und deswegen arbeite ich, wenn ich Aufträge mache, eigentlich fast nur noch für Privatmenschen, die quasi in dieses Lab-Projekt involviert sein wollen. Und das ist für mich eine sehr glückliche Entwicklung. Ich hoffe, dass es noch lange so bleibt. Keine Ahnung, wie lange. Vielleicht werden die Leute irgendwann auch sagen, ach, schon wieder Karten, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf, wird mir zu viel. Wäre auch völlig legitim, kann ich mir vorstellen, dass das passiert. Also vielleicht werde ich irgendwann wieder für Rollenspielverlage zeichnen. Maybe. Im Augenblick mache ich es nicht. Aber ja, in der Branche zu überleben als Freelancer in der Rollenspielnische ist schon schwer. Also man muss wirklich Kunden haben, Leute haben, eine Community haben. Ich glaube, das ist eigentlich alles, was zählt. Man braucht Leute, die das, was du tust, geil finden. Weil sonst ist es nicht machbar. Du brauchst Menschen, die das, was du speziell gut machst, unterstützen. Denn das anders lässt sich das kaum bewältigen. So, das ist so meine Sicht der Dinge in meinem Arbeitsleben.
Ich glaube, das ist auch fast schon, das könnte das Fazit des Abends schon werden. Ne? Also
Entschuldigung, habe ich das
schon,
vorweggenommen?
schon,
Entschuldigung.
schön, dass wir hier waren.
Machen wir Feierabend jetzt.
Sorry.
Aber ich habe dazu ein paar Nachfragen. Also das klingt ja so, als würdest du richtig bei deinem Normie-Job, sage ich jetzt mal, als würdest du da so richtig das bisschen das Hirn durchpusten können, also dass du da ein bisschen entspannst und fast schon meditativ eben Ausgleich
Ja,
hast zu.
also tatsächlich ist es gar nicht so übel. Ich bin halt ansonsten immer am Schreibtisch, ne? Also wenn man halt die ganze Zeit sitzt und zeichnet, sich quasi körperlich null betätigt und ich bin einfach, ich hasse Sport, ich habe echt viele Sportarten ausprobiert, nichts davon hat mir Spaß gemacht, noch nie.
Kenne ich.
Und leider muss ich mich dann zur Bewegung zwingen und die bekomme ich dann halt in der Tätigkeit im Discounter, ne? Dann muss ich halt schon heben, tragen und all den ganzen körperlichen Kram machen. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht für meine Gesundheit, wenn ich das tue. Deswegen ist es, wie gesagt, eine ganz gute Balance zwischen kreativer Arbeit und der körperlichen Arbeit. Und natürlich denke ich auch manchmal auf der Arbeit über meine kreative Arbeit nach. Das kommt vor. Und da können die Gedanken halt auch noch mal anders schweifen. Ich meine, man kennt das ja, wenn man sich bewegt und irgendwie irgendwas macht, was jetzt motorisch ist, dann hat man noch mal andere Gedankengänge, als wenn man steif irgendwo sitzt und irgendwo drauf starrt, auf dem Bildschirm oder so. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, glaube ich. Und die Balance gefällt mir so ganz gut. Aber das ist halt eine super individuelle Sache. Ne? Muss jeder für sich selber wissen, ob man vielleicht dann doch lieber Vollzeit, Illustratorin ist, und sich deinen körperlichen Ausgleich dann in Sport sucht oder sonst was. Aber naja, Sozialversicherungen sind halt auch ein Ding und die bekomme ich halt auch da. Und das ist halt auch was Feines. Das nehme ich gerne.
Ja. Jetzt klang das eben so bei dir, als müsste man sich sehr stark an die jeweiligen Kunden anpassen, was die Gagen angeht. Jetzt, ich glaube, dass die Meinung da draußen, was IllustratorInnen angeht oder generell Kunstschaffende ist, dass die einen festen Katalog haben an Preisen und man dann, wenn man was bucht, halt diesen Preis zu bezahlen hat. Das stimmt aber nicht, ne? Du musst dich deine Kunden anpassen. Wie
Richtig.
läuft das denn normalerweise, wenn du das erzählen magst?
Also das, was immer eigentlich bei mir der Fall war, war, ich gehe dahin mit meiner Mappe und sage, hey, na, gefällt dir das, was ich mache? Hättest du Bock, dass ich mal für euch zeichne? Und dann kommt dann halt ein Katalog mit was können wir zahlen für welche Größe an Illustrationen? Was, ne, gibt es dann da? Und dann nimmt man das an oder man lässt es, dann gibt es halt einen Vertrag und dann zeichnet man dann in der Form und Weise, in der man dann da zeichnet, in seinem Stil. Also ich glaube, die Preise selber zu machen, das geht nur mit, wenn man quasi eigene Projekte macht, die man für sich selber macht, wo man sagt, ich als Illustratorin für Privatkunden zeichne dies, das und jenes. Oder wenn halt jemand von außen kommt, der irgendwas ganz anderes macht, also keine Ahnung, ne? Weiß ich nicht. Ich habe auch mal für ein Pharmaunternehmen gezeichnet. Habe ich mal gemacht, ist
Wow.
einmal passiert, war mein größter, also bis dato mein größter Job, aber es gab danach noch einen größeren. Und das war völlig außerhalb meiner Comfortzone. Ich habe es mal gemacht, um mal zu wissen, wie das ist, richtig Kohle damit zu verdienen. Die Kohle war gut, aber ich habe einfach 4 Wochen lang absolut gekotzt, weil es einfach gar nicht mein Ding war, irgendwelche technischen Gerätschaften zu zeichnen. Das war halt absolut nicht mein Thema. Nicht Fantasy, es war viel zu technisch und unbequem für mich und hat mir keinen Spaß gemacht. Und ich mache diesen Job ja, damit er mir Spaß macht. Deswegen, ja, war das dann nicht das Ding. Also man macht seine Preise natürlich im gewissen Rahmen schon selber, aber die meisten Rollenspielverlage haben eben ihr Budget, zumindest meiner Erfahrung nach, wo sie sagen, das können wir zahlen für Illustrationen und entweder nimmst du das oder nimmst es halt nicht. Ne? Das ist dann die Sache. Hier gibt es dann nicht, meines Wissens nach, keine Ahnung, ob andere Erfahrungen gemacht haben, nicht viel Spielraum für Verhandlungen.
Ja.
Das ist dann so.
Hast du auch schon mal einen Fall gehabt, wo du quasi verzweifelt genug warst, einen Auftrag anzunehmen, obwohl es eigentlich unter Wert war und dann das Gefühl hattest, du machst dann so die Preise kaputt?
Was heißt verzweifelt, ne? Also man will das ja auch. Also ist ja nicht so, als hätte ich das gemacht, weil ich hier sonst unter der Brücke lande. Ich habe es halt gemacht, weil ich das auch gerne möchte. Ich will halt auch gerne ein Teil dieser Szene sein. Ich wollte das ja auch immer. Ich wollte gerne in einem Myrano-Buch sein. Ich wollte gerne in einem DSA-Buch sein. Das sind Sachen, die man dann auch wirklich will, weil gerade als künstlerische Person will man ja etwas dazu beitragen, zu dem Universum, das man gerne hat, das man liebt. Man will gerne irgendwo Kanon sein. Das war für mich ein mega Moment, als ich meine ersten Belegexemplare bekommen habe, wo ich gemerkt habe, ich bin gedruckt, mein Bild ist Kanon. Das war so, oh mein Gott, yay. Ich habe mich so gefreut. Das war wirklich toll. Und da war dann die Vergütung in dem Sinne auch nicht so das ausschlaggebende Ding für mich. Wie gesagt, ne, ich habe halt mein Sicherheitsnetz. Ich kann mir das erlauben, zu sagen, ich will einfach dabei sein. Ich will da ein Teil von sein. Und ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich davon meine Miete zahle. Ne? Ich habe halt auch noch einen Partner, ich bin verheiratet und ich habe das große Glück, dass wir dann eben zwei Einkommen haben und damit dann eben gut leben können. So. Anders wäre es für mich halt auch sehr, sehr schwer. Also das muss ich halt auch dazu sagen. Es ist eine wirklich individuelle Sache. Mit wie viel kommt man aus? Was braucht man überhaupt? Und bei Rollenspielverlagen dabei zu sein, ist einfach für mich das ausschlaggebende Ding gewesen. Also natürlich gab es Aufträge, wo ich gesagt habe, boah, das ist jetzt aber krass. Fast wirklich extrem viel Arbeit, wo ich dann, keine Ahnung, 4 Wochen lang einfach wirklich durchgekloppt habe. Den ganzen Haushalt hat mein Mann geschmissen, weil ich konnte nicht an. Ich habe halt gearbeitet und nichts anderes gemacht, außer schlafen und essen. Und das war schon krass, solche Aufträge zu machen, wenn die Deadline kurz ist oder so. Aber es ist ja auch eine Willensentscheidung. Ich habe halt auch gelernt aus diesen Sachen. Wenn man ganz am Anfang steht, weiß man das halt auch noch nicht. Und aus manchen Aufträgen hat man dann auch den Lerneffekt, am Ende zu sagen, okay, das mache ich nicht nochmal, weil das ist zu viel. Oder zu sagen, okay, ich mache das, aber die Deadline muss länger sein, weil ich schaffe das gar nicht anders. Aber das sind alles Erfahrungswerte, die kommen mit der Zeit und mittlerweile weiß ich halt, was ich schaffe, in welcher Zeit und wo ich dann eventuell Abstriche machen muss, ob ich den Stil der Illustration vereinfachen muss, damit das zeitlich passt oder solche Sachen. Also man kann ja an 1000 Stellschrauben drehen. Man muss nur wissen, dass sie da sind. Und das ist halt was, was man am Anfang nicht weiß. Und da habe ich mich halt auch ab und zu mal überfordert. Aber ich habe es bisher immer geschafft, pünktlich zur Deadline abzuliefern. Ich hatte noch nie eine Verspätung, muss ich sagen, habe ich gut gemacht. Aber vielleicht auch ein bisschen zu sehr selbst ausgebeutet, man weiß es nicht. Aber ja, wie gesagt, es ist eigentlich auch ein Willensding, weil man diese Szene liebt und das Rollenspiel liebt. Deswegen macht man das.
Also man wird nicht nur in ein bisschen Geld und Exposure bezahlt, sondern auch in Herzblut, in Fan-Momenten,
Schon? Also
in
ja. Ja, also ich glaube, kein Künstler, keine Künstlerin der Welt macht das nur wegen Geld oder Exposure. Ich glaube, niemand macht sich die Illusion, irgendwann ein Bild für 2 Millionen zu verkaufen. Ich glaube, das passiert nicht bei den Leuten, die jetzt kommen. Ich glaube, die wissen das alle, dass das nicht so ist und dass man eben auch in der Rollenspielszene dass das nicht passiert.
Keine Ahnung, wenn die Kids in der Schule sagen, sie wollen InfluencerInnen werden, dann haben sie vielleicht auch solche Illusionen, keine Ahnung. Also es ist,
Vielleicht, obwohl, ey, meine Schwester ist Influencerin geworden. Völlig crazy. Hätte ich nie gedacht,
ja?
aber ja, tatsächlich. Sie verdient damit Geld und lebt davon. Das ist
Okay.
schon krass. Also kann passieren. Aber das gibt 1000 Sachen, die man dafür machen muss. Und ja.
Es ist auch Arbeit. Also ich kenne ja auch Leute, die dem Lehrbuch folgen, um halt auf Twitch oder Instagram halt Erfolg zu haben. Und wenn du das halt machst und dranbleibst, dann kann das ja auch funktionieren. Du musst halt hartnäckig sein. Und ich glaube, so kann es halt auch hier in der künstlerischen Branche. Ich will jetzt nicht sagen, dass Influencer immer automatisch keine KünstlerInnen sind. Aber
Nee.
ich würde sie auch nicht automatisch Künstler nennen.
Nee, nee, nicht wirklich. Aber ich
Aber.
glaube, gerade in der bildschaffenden oder irgendwie etwas erschaffenden Kunst, ne, weil Influencer haben ja ganz viele Themen. Meine Schwester macht vor allen Dingen Reise-Influencing und so. Die reist halt viel und hat dann Kooperationen. Das ist was anderes, als wenn man jetzt Kunst erschafft, ne, und dann halt, oder weiß ich nicht, Musik erschafft. Gerade in diesen Regionen ist ja leider das Thema generative KI ein großes Problem. Und gerade das macht es halt Neueinsteigern noch so viel schwieriger, als es schon mal war am Anfang. Ne? Diese ganzen Einsteigerjobs, die fallen halt weg, wenn Leute sagen, nee, mache ich mal für 0 € mit irgendeiner KI.
Ja. Da kommen
Ja.
wir, glaube ich, noch mal drauf heute Abend mehrfach. Aber bleiben wir erstmal bei der Perspektive des freischaffenden Künstlers. Und die Perspektive haben ja Daniel und Oliver auch, ne? Also ihr habt ja sei auch, vor allem Oliver, du hast ja auch viel als Freelancer geschrieben und übersetzt, ohne jetzt der Verlagschef gewesen zu sein, in dem Fall. Ich weiß nicht, wie es bei Daniel ist. Daniel, schreibst du nur für deinen Verlag oder hast du für andere Verlage schon geschrieben?
Nee, ich habe, bevor ich den System Matters Verlag gemacht habe, war ich bei Cthulhu in der als Autor und Redakteur. Ja, und ich habe auch für Space 1889 habe ich auch was geschrieben. Und
stimmt, ja.
Ich glaube, für Unknown Armies habe ich mal. Nee, ich glaube, das wurde nicht veröffentlicht. Oder so.
Ist ja egal, trotzdem.
Ist egal, ja. Aber ich habe auch für andere Sachen geschrieben, ja.
Cthulhu ist jetzt schon auch, was, 11 Jahre her dann wieder, 12?
Das ist sehr lange her, ja. Das letzte Buch, was ich gemacht habe, war der Prag-Band und der Band davor war das Gaslichtbuch, wo ich, glaube ich, Unmengen Arbeit reingesteckt habe. Aber davor waren das vor allen Dingen Artikel und kleinere Abenteuer oder größere Abenteuer, die ich dann mit Andreas oder Stefan zusammengeschrieben habe.
Shameless Werbung für Daniel, zwei meiner Lieblingsbände der deutschen Cthulhu-Ausgabe.
Dankeschön. da hat auch Melanie viel zu beigetragen. Also, die hat damals mit die Bildrecherche mitgemacht, zum Beispiel.
I know.
Ist auch ein. Es steckt immer viel Arbeit in so einem Cthulhu-Band. Darum bin ich so überrascht, dass so Unmengen von den Dingern rauskommen heutzutage. Das ist wirklich unglaublich.
Das ist krass, ja. wir reden aber von der anderen Melanie gerade, oder? Oder gehen wir von dir? Nee, von Olivers Melanie reden wir gerade.
Von, stimmt, ja. Von Melanie.
Von meiner Chefin sozusagen. Ja.
Exakt, ja.
Deiner Chefin. Ja, und wie ist.
Ja, ja. Wir haben eine weibliche Geschäftsführung und sind damit, glaube ich, auch ein Alleinstellungsmerkmal in der deutschen Rollenspielszene.
Was ist mit Quink?
Stimmt.
Ja. Ach, aber gut, ihr wart lange. Ihr wart jetzt zwei Jahre. Wie lange gab es noch vor Quink? 2 Jahre, ne?
Ja, stimmt.
Aber Ulrike und Silvia gibt es natürlich auch noch seit langer, langer Zeit.
Ups,
aber,
true enough.
Das, okay.
Aber
funktioniert
natürlich auch ein bisschen anders. aber ja, es, trotzdem gibt es nicht viele von. Das stimmt. Ist richtig.
Da gab es eine Nachfrage zu anderen Armies, da musst du wahrscheinlich nachher noch ein bisschen mehr erzählen oder hier im
Oh Chat. Ja, das ist auch das, also ich meine, ich glaube, ich habe irgendwie Gerüchte mal geschrieben und ein bisschen was in dem anderen Armies-Blog damals publiziert bei Tom damals noch, aber das ist alles schon so lange her. Also nichts Substanzielles. Also Mini-Sachen.
Könnt ihr denn als Autoren Übersetzer so einigermaßen unterschreiben, was man ja nie gesagt hat, wie das ist als Freischaffende? Ich nenne es jetzt in dem Fall auch mal Künstler, tätig zu sein. Darf man das sagen, oder? Ein Autor ist ein Künstler. Das ist okay,
ja,
oder?
Ist ein Künstler, ja. Bezüglich auf darauf sollte man nicht als alleine setzen, als Einkommen, würde ich definitiv sagen, ja. Das ist völlig unmöglich. Das ist im Rollenspielbereich nicht denkbar. Das geht nicht. Man kann nicht nur vom Schreiben leben im Rollenspiel. Das wüsste ich nicht, wie das gehen sollte. Dafür sind einfach die Raten zu niedrig, weil die Auflagen einfach insgesamt zu niedrig sind. Und auch wenn man irgendwie redaktionelle Arbeit macht oder so, das ist es auch nicht ausreichend genug, ja. Nee, da muss, kommt man leider um den Verlag kommt man da nicht drum rum. Und selbst dann heißt das nicht, dass das dann funktioniert. Es ist eine sehr komplizierte Branche. Ich erinnere mich immer an Robert Schwalb, der hatte mal gesagt, dass es mehr Astronauten in den USA gibt, als Leute, die vom Rollenspiel leben.
in den USA das, auch noch, okay.
In den USA, ja.
Das könnten ja. Deutschland ist es, glaube ich, 50-50.
Ich habe nachgeguckt, es gibt 3 Astronauten in Deutschland.
Okay.
Genau, es gibt mehr als 3 Leute, die vom Rollenspiel leben. Insofern sind wir dann doch. Aber es ist eine sehr, sehr kleine Gruppe.
Es gibt mehr als 3 Leute, die glauben, vom Rollenspiel zu leben.
Ja,
dass die Schwalb-These in Deutschland durchaus haltbar ist.
Lass uns doch mal den USA den Rang ablaufen in einer Sache, ja? Da sind wir erfolgreicher als USA.
Genau, wir holen uns noch einen weiteren Astronauten.
Ach so, meinst du, okay.
Oh Mann.
Ja, der andere Ratschlag war, den habe ich mir auch gerade noch aufgeschrieben, weil Melanie das auch sagte, Kenneth Hart sagte mal, wenn du vom Rollenspiel leben willst, such dir einen Partner, der eine Krankenversicherung hat. Das ist der andere wichtige Faktor. Also dann ist das vieles ein bisschen einfacher, ja.
Oliver, erzähl du uns ein bisschen was aus deiner Geschichte als freier Autor und Übersetzer. Du hast mir ja schon sehr viele Geschichten erzählt, die du wahrscheinlich alle nicht hier teilen möchtest. Aber
zumindest die meisten nicht. Also ich arbeite seit 1989 als Freelancer ausschließlich. Ich habe zwischendurch mal 30 Jahre lang einen Rollenspielverlag gehabt, in dem ich versucht habe, Geld mit Rollenspiel zu verdienen. Das hat Ende der 80er und bis Ende der 90er, in dieser Dekade, ziemlich gut funktioniert. Da hatten wir Angestellte, die wir fair bezahlen konnten und konnten uns auch selber ein ordentliches Gehalt als Firmeneigner aus dem Verlag nehmen. Ansonsten habe ich aber auch während Feder und Schwert immer nebenher als Übersetzer und oder Lektor für zahlungskräftige Verlage gearbeitet. Also man muss dazu sagen, dass ohne jetzt über Geld reden zu wollen, der Unterschiedsfaktor zwischen einer Übersetzung für einen durchschnittlichen deutschen Rollenspielverlag, wir sind natürlich alle überdurchschnittlich, aber für einen normalen deutschen Rollenspielverlag und einen normalen deutschen Publikumsbuchverlag, Heine, Drömer, sowas, ungefähr 10 ist. Das heißt, wenn du, also man kann aus meiner Sicht, da würde ich Daniel recht geben, als Freelancer ausschließlich im Rollenspielgewerbe nicht überleben in Deutschland. Und man kann aus meiner Sicht heute auch einen Rollenspielverlag in Deutschland nur finanziell funktionierend betreiben, wenn man auf Selbst- oder Fremdausbeutung oder beides setzt. Ich halte das Thema Rollenspiel für ein Non-sustainable profit in Deutschland.
Ja, da gebe ich dir, glaube ich, recht. Patrick, siehst du das auch so?
Ja, der Selbstausbeutungsfaktor auf jeden Fall dabei. Im Prinzip sehe ich das auch so, ja.
Cool.
Ne? Ja, sehr gut.
Es ist
Also.
wirklich ein kurzer Talk heute. Ja, wir sind uns alle einig, das ist ja
Ich
furchtbar.
sonst was,
Ja,
ja.
deshalb haben wir ja auch bei Storypunks wir sind übrigens seit 2 Tagen 3 Jahre alt, also sind vorgestern 3 Jahre alt geworden.
Happy
Herzlichen Glückwunsch.
Birthday!
Ja. Dankeschön. Und ich sag mal so, am Anfang der Überlegungen zur Gründung des Verlages stand das klare Bekenntnis dazu, dass wir eine Bereicherung für die Szene nur dann sein können, wenn wir kein Geld mit diesem Hobby verdienen wollen, wenn wir uns gleichzeitig in die Augen gucken können wollen. Was für mich bedeutet, zum Beispiel bestimmte Produktionsländer auszuschließen, bestimmte Produktionspraktiken auszuschließen und unfaire Bezahlung auszuschließen. Das heißt, wir haben ein Geld in diese Firma investiert, was wir alle drei können, weil wir alle drei einen Brotjob haben und arbeiten jetzt daran, schwarze Nullen zu schreiben. Das funktioniert sehr gut. Und so haben wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel eben nicht jeden Kugelschreiber, den wir kaufen wollen, crowdfunden zu müssen, nicht in China zu produzieren, weil wir das ablehnen aus Menschenrechtsgründen, nur ökozertifiziertes Papier, solche Dinge halt. Ja, das kann man aber, wenn man aus dem Verlag Geld generieren möchte, nicht tun.
Nicht für das, was die Leute an Preisen
Nee,
akzeptieren,
ja, genau.
ne? Was
Es sei denn, ich schreibe
ja.
auf das durchschnittliche 320 Seiten Vollfarb-Hardcover 99 Euro drauf. Dann hat es den Preis, den es eigentlich kosten müsste. Und ich verkaufe 3 Stück, wenn ich es nicht gecrowdfundet habe.
Fürchte
Was
auch.
aber auch kein echtes Finanzierungsmodell ist,
Ja.
dann mehr.
Aber das ist ja der Punkt. Die 99 Euro wären ja angemessen, weil diese Bücher sind zwar im Laufe der letzten 40 Jahre teurer geworden, aber nicht so viel teurer, wie sie sein müssten, oder? Wie siehst du das, Patrick? Du guckst so
Das ist
kritisch.
richtig, ja, tatsächlich. Also wir sind noch nicht bei den 99 Euro, aber wir tatsächlich haben wir sehr, sind sehr in uns gegangen, was die Preise für Bücher angeht und definitiv ein Regelwerk, was früher mal, keine Ahnung, 39,95 gekostet hat, das muss mindestens einfach mit der Entwicklung der letzten paar Jahre schon 49, 59, 95 kosten oder so. Ja, das ist definitiv so. Wenn man den Selbstausbeutungsfaktor rausnimmt, dann sind wir da sehr schnell bei den 99,95,
Ja.
denke ich auf jeden Fall. Ja,
Genau. Wenn ich
das,
zum Beispiel für die Übersetzung eines unserer Regelwerke Geld nähme,
ja.
zu der Rate, die ich theoretisch in der gleichen Zeit für einen Roman bei Drömer Knauer bekommen kann, muss ich von vornherein 20 Euro mehr aufs Regelwerk draufschreiben.
Ja.
Da ich aber beschlossen habe, dass Veröffentlichungstempo, also da wir beschlossen haben, das Veröffentlichungstempo unter die wirtschaftlich sinnvolle Schlagzahl zu senken und nur, ich sage mal, 3 bis 6 Veröffentlichungen im Jahr zu machen, kann ich für Storypunks übersetzen, komplett for free, weil es ein Hobby ist. Und nur so sind unsere Bücher finanzierbar. Ich nehme kein Geld für die Arbeit, die ich ansonsten berechnen müsste, wenn ich es als Beruf ansähe.
Indem du dir selber sozusagen vorlügst, nicht lügst, aber.
Nee, ich lüge mir das nicht vor.
Indem du dir sagst, dass es dein Hobby ist und es zum Spaß.
Genau, ich bin ja begeisterter Übersetzer. Ja. Ich bin ja in der glücklichen Situation, dass ich den Beruf habe, der mir am meisten Spaß von allen Dingen auf der Welt macht. Ich kann was mit Sprache machen. Mhm. Und deshalb genieße ich es, am Abend mal eben noch 2 Stunden am neuen Tokio-Quellenband zu arbeiten. Aber ich kann es auch einfach nicht tun, weil mir halt keiner auf den Füßen steht. Wenn es halt nicht rauskommt, kommt es nicht raus. Mein Problem. Und ausschließlich mein Vergnügen.
Jetzt kommen wir hier sehr schnell zu dem gleichen Schluss, zu dem ich mit Malgi vor ein paar Wochen im Stream gekommen bin. Da hatten wir es vor allem in unserem eigenen Beispiel aufgedröselt. Da ging es um das Kelionida-Buch, wo wir in einer sehr luxuriösen Startvoraussetzung waren, dass wir wussten, wir haben die Community, die das quasi vorbestellt hat, und wir verkaufen 500 Stück und wir machen 500 Stück. Das heißt, wir haben ein Hardcover-Buch für 50 Euro gemacht, 500 Stück davon sofort abgesetzt. Das PDF nehme ich jetzt mal raus und mal verschenkt. Ja, also mit dem PDF hätte man dann vielleicht noch tatsächlich Geld machen können, wenn man das gewollt hätte, aber wir haben uns gesagt, nee, komm, das ist jetzt Bonus. Und das war ja komplett, um unseren Film zu produzieren. Also das war alles, um Random Table zu drehen. Und das Einzige, was extern war, waren in dem Fall der Druck und die Illustrationen, für die wir jetzt nicht wahnsinnig viel bezahlt haben. Ich habe natürlich nicht verhandelt mit den Leuten, die da was gezeichnet haben. Mandy war einer davon. Aber es waren jetzt auch nicht wahnsinnig viele. Und wir hatten dann am Ende, wenn wir alle Kosten raus hatten, hat das Buch, glaube ich, 6.000 Euro uns eingebracht, die wir in den Film gesteckt haben. Da habe ich dann aber quasi mich selber mit bezahlt, mit diesen 6.000 Euro für das komplette Schreiben. Also ich habe ja da in dem Fall die Kampagne, die Maike vor Jahren schon geschrieben hat für den Stream, aber nur in Stichworten genommen und aufbearbeitet. Also das, was Maike da reingesteckt hat, wird also mal ausgerechnet. Und das dann selber gelayoutet und mich dann mit Hilfe von Daniel übrigens auch mit dem Druck herumgeschlagen. Vielen Dank nochmal für die Tipps damals. Das wurde auch
kein Problem.
Auch in der EU gedruckt immerhin. Und dann darf ich natürlich diese 6.000 Euro nicht umrechnen auf die Arbeitsstunden, die ich da reingesteckt habe, weil das, dann komme ich bei Centbeträgen raus pro Stunde. Und dann frage ich mich halt, wieso habe ich jetzt all diese tausenden Stunden gearbeitet, um einen Film zu finanzieren, wenn ich in der gleichen Zeit, ich hätte auch wieder für die Zeitung austragen können, dann hätte ich das viel schneller zusammen gehabt, das Geld. Und die Antwort ist, Zeitung austragen macht mir halt keinen Spaß. Ja, weil das eine ist eine Leidenschaft und das andere nicht. Und so konnte man sich das halt zurechtbiegen im Kopf, dass das ja irgendwie Sinn ergibt. Und das tut es ja auch, weil man hat ja mal ein Produkt, mit dem man, auf das man stolz ist, vielleicht einigermaßen. Und man hat ein paar Leuten einen Job verschafft und man hat Leute glücklich gemacht, die dieses Buch haben wollten. Und den Film gibt's auch. Also hat es ja wohl funktioniert. Aber natürlich hätte ich auch mehr Freizeit haben können in der Zeit. Außer ich definiere das als Freizeit. Und ich glaube, wir alle sind hier genauso kaputt, dass wir sagen, diese Arbeit ist Freizeit. Sonst wird es nicht funktionieren. Aber wie ist das jetzt bei Leuten, die bei euch angestellt sind? Also es gibt ja doch Menschen, die von der Pen-Paper-Szene leben können, indem sie sich einfach von einem, zum Beispiel einen von den drei Herren hier, ich weiß nicht, ob Mandy Angestellte hat, ich glaube nicht. Nein. Das kommt noch.
Wir haben auch keine Angestellten.
Ich hab nur IT-bezahlte Angestellte, die bekommen Spielgeld. Mm,
das ist auch was wert. Ja. Also man kann mit deinen Karten ja wirklich auch Waren kaufen auf dem Mitodea zum Beispiel.
Das haben wir schon stimmt, gemacht. Ja. Das stimmt. Das ist eine Ingame-Währung geworden. Ja. Habe ich nicht erwartet, aber ist es. Das ist total krass. Ich habe quasi das Scheingeld erfunden. Oder andere Leute sagen Kartenzahlung. Also tatsächlich, es ist ein Begriff geworden, Frivolita-Karten zu bezahlen, ist halt Kartenzahlung. Und tatsächlich hatte ich auch einer meiner Leute auf seine Visa-Karte den Kartenrücken der Frivolita-Karten drucken lassen. Und setzt halt immer mit Karte im Grunde.
Ich meine, Maggie hat sich ja von dir eine Sonderanfertigung machen lassen und ist damit dann auf Conquest gegangen und hat die ziemlich viel zu freigebig verteilt am Anfang, bis sie dann merkte, ah, vielleicht sollten wir das schwerer machen. Aber wenn sie es drauf angelegt hätte, hätte sie, glaube ich, auch Gewinn machen können, indem sie das alles gegen Waren eintauscht. Und naja. Ja.
Aber das Schönste ist, dass man es gegen Kunst eintauschen kann. Das ist das Allerbeste. Ich habe für meine Karten einen wunderschönen handgeschnitzten Löffel bekommen und solche Sachen. Das ist so viel geiler als irgendwie ein bisschen IT-Geld. Es gibt so viel schönere Sachen.
Das stimmt, ja. Aber gut, ihr dann, also gut, Oliver hat keine Angestellten, ihr habt nur Freelancer. Aber ihr habt Leute, denen
wir
ihr Geld...
Wir haben auch keine Freelancer.
Ihr seid nur ihr drei.
Wir machen die Bücher selber.
Aber Melanie ist die Chefin.
Ja.
Und was bist dann du?
Hofner?
Also du bist weder angestellt bei Melanie, noch bist du Freelancer bei Melanie, sondern du bist...
Ich bin Inhaber.
Wir sind
drei Inhaber, die
als Mitgesellschafter.
Ja. Ah, okay.
Wir sind, ja.
Alles klar. Okay, dann seid ihr alle drei raus aus der Frage, die ich stellen wollte. Also ihr drei bei Storypunks. Aber Patrick hat Angestellte und ich weiß nicht, wie es bei System Matters genau läuft.
Wir haben auch Sarah eine Teilzeitangestellte, ja. Das stimmt. Um nochmal kurz auf diese Buchgeschichte zu kommen, weil wir können gleich sofort gerne weiter über die Angestellten sprechen. Aber was halt interessant ist, ist ja Folgendes. Also ich denke auch sehr viel darüber nach, weil ich ja tatsächlich auch davon lebe. Also ich habe keinen Nebenjob mehr. Das ist zeitlich nicht mehr möglich. Und die Frage ist ja, was kann man machen? Man kann halt den Preis raufschrauben oder die Auflage. So, das, weil ob du jetzt 500 Bücher verkaufst oder 5000, ist ja für die Produktionskosten mehr oder weniger erstmal gleich. Also abgesehen von den Druckkosten oder so. Aber das Problem ist, du kriegst halt diese 5000 Bücher nicht los. Das ist ja das Problem.
Ja,
das ist ja der große Nachteil bei dieser Nische, in der wir irgendwie sind. Und das ist auch das setzt sich halt auch fort bei, natürlich auch bei den Buchverlagen heutzutage. Die haben auch nicht mehr die Auflagen, denke ich, wie sie in den 80er und 90er haben. Weiß nicht, vielleicht weiß Oliver da mehr an der Stelle, weil ich sehe auch da natürlich, dass da natürlich die Preise irgendwie nach oben gehen für Hardcover-Bücher oder auch Taschenbücher. Das heißt also, wir stecken in diesem Problem, dass wir sozusagen den Preis erhöhen müssen, weil wir halt immer weniger von diesen Dingern herstellen. Oder die liegen halt ewig im Lager, was halt auch grauenhaft ist. Ich denke, da wird Patrick wahrscheinlich auch einiges zu sagen können. Wahrscheinlich, irgendwann ist das Lager halt voll, ne?
Ja, man muss halt auch mal Kram wegkriegen, irgendwie, was halt, also wir haben tatsächlich das Problem, also entweder laufen Sachen so gut, dass wir sie zu oft nachdrucken müssen, oder sie liegen halt für alle Zeiten rum, ne? Also tatsächlich, wenn man irgendwas in der 1000er, 2000er Auflage druckt und das floppt halt in der Rollenspielbranche, dann, wenn du dann hochrechnest, wie lange hält dieser Lagerbestand, dann muss man halt weinen, weil das dann eine dreistellige Jahreszahl ist oder sowas eventuell. Oder eine zweistellige zumindest, ja.
Ich meine, es gibt einen Grund, warum auf der Dreieich Siebte See rausgegeben wurde.
Der Grund ist, dass wir die denen geschenkt haben.
Korrekt. weil halt, das ist es halt.
Das ist ja Pegasus-Produkt, aber wir haben über dunkle Kanäle sind wir an die Restauflage Siebte See dran gekommen und dann haben wir irgendwann unser Lager aufgelöst und dann war es halt wirklich die Frage, die Lagerkosten und die Transportkosten ins neue Lager für zwei Paletten Siebte See macht einfach keinen Sinn, dann können wir sie verbrennen oder wir verschenken sie für die Portokosten an die Dreieich. Ja, und das ist halt... Das war noch ein gutes Produkt, weil es ein Grundregelwerk war. Ja, das ist bei jedem, bei jeder Fate-Abenteuerwelt ist das schwieriger, sag ich mal. Ja.
Das klingt aber, als hätten wir wieder bei einem Marketingproblem, was auch im Chat hier schon angesprochen wird, mit dem fehlenden Konsumanreiz. Also wir haben alle hier nicht so die Riesenmöglichkeiten, Werbung zu machen und deswegen sind die Auflagen von 5000 Stück halt auch illusorisch, weil wenn 5000 Leute gar nicht davon wissen, dass es das Buch gibt, dann braucht man sie auch nicht zu drucken. Aber
Oliver? Ich habe eben extra nachgefragt. Ich glaube, dass der Chatter was anderes meint.
Ah, okay.
Ich glaube, er meint, dass weniger Geld für Hobbys da ist und deshalb weniger konsumiert wird. Aber das ist ja, also dafür gibt es ja keinen Beleg. Das ist
Das habe ich andersrum auch schon gehört, dass in einer, also da wir uns auf eine Apokalypse zu bewegen, das alle wissen, dass die Leute eher ihr Geld, das sie nicht haben, rauswerfen für Labubus und so ein Kram oder für Lego, anstatt auf ein Auto zu sparen, dass sie dann nur noch ein Jahr fahren, bevor wir alle sterben.
Also der russische Spiel,
Da müssen Rollenspiel eigentlich noch ganz weit oben dabei sein, weil das ja so ein Realitätsfluchtwerkzeug ist, was eigentlich in der Apokalypse ganz gut funktionieren müsste.
Richtig, ja. Nicht, dass wir dafür dann Bücher und Würfel und Stifte bräuchten, wir kommen dann schon irgendwie klar, ne? Aber Also ich will auch nicht dann, wenn ich durch die Wastelands ziehe, die meine ganzen Rollenspielsammlung mit mir rumschleppen müssen, ehrlich gesagt.
Also mit dem Werbeding hast du natürlich recht. Zum einen haben wir wenig Kohle für Werbung, zum anderen gibt es auch sehr wenige ausreichend spezifische Werbeplattformen, auf denen man Rollenspiel bewerben könnte.
Ja.
Und auf denen ist D&D breit. Aber andererseits gibt es ja auch Leute, die gehen Fine Dining essen, obwohl es in jeder Stadt 8 McDonald's gibt. Gruß an die D&D-Redaktion an der Stelle.
Da kommen wir wieder zu dem berühmten Trickle-Down-Effekt, wo alle Leute vor seit Jahren schon sagen, ja, aber dadurch, dass D&D so groß ist, müssen auch die anderen Rollenspielverlage und die anderen Systeme auch was davon abkriegen.
Trickle-Down ist halt im Rollenspiel, in der Rollenspielbranche genauso eine Lüge wie gesamtökonomisch. Es gibt keinen Trickle-Down-Effekt.
Also zumindest das nicht ist, durch D&D, glaube ich, tatsächlich.
Ja,
komplett zwei unterschiedliche
Das ist, also ich beim gesamtgesellschaftlichen Ding glaube ich auch keine Sekunde an den Trickle-Down-Effekt. Bei den Rollenspielsachen bin ich nicht sicher. Ben Riggs, der diese Story über TSR geschrieben hat, der hatte so ein paar Daten und man konnte dann sehen, so die Verkaufskurve von D&D und die Verkaufskurve von Traveller hatte er als Beispiel. Es kann natürlich, ne, wie es bei anderen ist, weiß man nicht. Daten sind sehr schwierig im Rollenspielbereich insgesamt. Aber die Kurve war schon sehr ähnlich. Natürlich war die deutlich niedriger als bei D&D natürlich, aber trotzdem, also als D&D einen Hoch hatte, hatte auch Traveller einen Hoch. Und als D&D einen Knick hatte, hat auch Traveller wieder einen Knick gehabt. Das ist ganz interessant. Aber das ist natürlich dann auch mehr oder weniger, ne, wie anekdotisch ist das? Mhm. Aber ich hatte auch mal den Gedanken, ne, also ne, D&D boomt, aber Rollenspiel halt nicht. So, das ist halt das Problem.
Genau.
Und es ist wahnsinnig schwer natürlich auch, Leute in etwas anderes reinzuziehen als eben D&D oder damals auch DSA. So ist genau dasselbe. Also, ne, es sind im Grunde das sind halt die großen Systeme. So, und da gibt es noch ganz viele kleine, interessante andere Dinge, die spannend sind. Aber da muss man, das dauert immer ein bisschen, bis die Leute da drauf kommen. Das dauert dann teilweise Jahre. Also, ich habe auch lange Zeit Cthulhu gespielt, bevor ich was anderes gemacht habe. Aber ja.
Also ich muss aus meiner Warte zur Community, zu diesem andere Systeme spielen. Ich bin selber jemand, ich bin auch absolut hängen geblieben auf DSA privat. Absolut hängen geblieben, seit Jahren schon. Wir haben auch mal Vampire gespielt. Wir spielen auch noch Vampire, aber weniger regelmäßig. Wir spielen auch, haben auch Shadowrun gespielt, aber spielen es auch nicht so regelmäßig. Also es gibt schon einige Systeme, die man so spielt, aber man hat eben nicht diesen Anreiz, okay, da gibt's eine Community, da gehe ich jetzt hin auf die Rollenspiel-Con und spiele mit anderen Leuten das gleiche System. Das war für mich früher immer so der Anreiz, auf Conventions zu gehen und zu gucken, wie spielen andere Leute mein Rollenspiel. Und dann zu schauen, ne, da gibt's ja Unterschiede, jede Runde spielt anders und das war halt interessant für mich. Und die Community zu erschaffen für ein neues Ding, was auch immer es ist, ob es ein Buch ist oder ein Rollenspielsystem oder ein Kartenspiel, wie ich das jetzt gemacht habe, das ist, glaube ich, das Ding. Du brauchst erstmal ein paar Leute, die ziehen dann ihre Leute auch mit. Und da glaube ich, ist ein riesen Anschubproblem. Ganz am Anfang ist es ein Kraftakt ohne Ende, das irgendwie hinzukriegen, dass man da sich was aufbaut an Menschen, an, ne, die Menschen, die das tragen. Hm. Ja, sorry, wenn das ein bisschen abgeschweift ist.
Ja, das stimmt.
Aber zu dem ganzen D&D und Rollenspiel Vergleich, also das D&D boomt, aber nicht die Rollenspielszene, schreibt jemand sehr Kluges hier im Chat, Keks Quest, vielleicht kennt hier die eine oder andere Person diesen Account. Wenn man die Communities vergleicht, fällt immer wieder auf, dass viele aus der D&D-Bubble die Rollenspielverlage und andere Systeme gar nicht kennen. Und das ist mir auch noch gefallen und das liegt auch, glaube ich, daran, also wir bei Werbeplattformen waren die Hauptwerbeplattform für D&D und die hatten ja auch sehr viel Glück damit, dass Leute sie beworben haben, ohne dass sie dafür Geld haben zu wollen, wie Stranger Things oder sowas oder am Anfang halt auch Critical Role und sowas. Aber die Hauptwerbeplattform heute ist ja schon irgendwie Influencer, die das dann halt spielen auf Twitch oder so. Und ich habe das Gefühl, wenn man denen mit anderen Systemen kommt, dann lehnen die das ab. Also nicht immer, aber ganz oft, also dann sagen, ja, aber ich habe jetzt schon in das eine System eingearbeitet, ich will kein neues lernen. Und sind ja auch nicht alle so zugänglich, ne? Also ich kann ja jetzt nicht gerade mit DSA habe ich oft ein Problem, dass ich Leuten das nicht, dass ich Leute nicht dazu zwingen kann, das im Stream zu spielen, weil es so sperrig ist, egal welche Version, während D&D irgendwie dafür mehr flutscht. Und es ist aber jetzt nicht pauschal so, dass alle anderen Rollenspielsysteme, die nicht D&D sind, schlecht im Stream zu spielen wären. Also wie würde man jetzt diesen Transfer hinkriegen, dass man mehr Leute dazu kriegt, mal was anderes auszuprobieren? Will die jetzt nicht beantworten können. Ich versuche seit Jahren, manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber dann, wenn es denn passiert, hattet ihr das Gefühl, dass es dann einen Impact auf eure Systeme hatte? Also wir haben ja alle von euren Systemen schon mal in größeren Streams gespielt. Zumindest haben wir viel Pegasus-Zeug, ne? Cthulhu, Shadowrun und sowas. Habt ihr da jemals einen Impact gemerkt, wenn mal jemand mit Reichweite zum Beispiel jetzt Splittermond gespielt hat? Ist das mal passiert? Keine Ahnung. Habt ihr einen Impact bemerkt, wenn sowas passiert ist? Es gab solche Fälle. Ich weiß es gerade nicht mehr. Es war so viel die letzten 10 Jahre.
Also bei uns schon, klar. Also wenn der 1000 Jahre alte Vampir gespielt wird, was ein wirklich obskures Spiel ist, dann haben anschließend Leute das durchaus geholt. Also das existiert dann schon, ja.
Oder jetzt bei Otherscape Ben ist ja auch hier, hat ja auch zum Crowdfunding einiges gemacht. Hat das geholfen? Also ist das überhaupt sinnvoll?
Auf jeden Fall. Also die Let's Plays sowohl für City of Mist als auch für Otherscape haben maßgeblich dazu beigetragen, dass wir unsere Crowdfunding-Ziele erreicht haben. Mhm. Weil es eine Form von Öffentlichkeit schafft, die wir ansonsten nicht erreichen würden.
Mhm. Weil der Vorteil ist ja, zum Beispiel, wenn ihr das macht, dass ihr nochmal ganz andere Leute erreicht, als die Leute, die wir eh schon alle erreichen. Also, weil die sozusagen schon interessiert sind an dem, was wir machen. Aber bei den 178 Leuten, die gerade hier sind, sind ja ganz viele Leute dabei, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass Otherscape existiert oder dass der Karpatenband für Wesen demnächst im Crowdfunding ist oder dass bei uns, gegen alle Stürme demnächst rauskommt. Und ne, das sind so auf jeden Fall Dinge. Ja, deshalb, also es ist schon wichtig.
Kings Quest schreibt, Actual Plays innerhalb der Bubble Streaming eine gute Werbequelle. Was ist denn die Bubble Streaming? Also ist es einfach die Leute, die auf Twitch sind oder da nochmal die Pen-Paper-Bubble von den Leuten, die sich Twitch überhaupt angucken? Weil wir überschätzen vielleicht auch ein bisschen die Reichweite von Twitch. Ich kenne eine Menge Leute, die sagen, ich war da noch nie, ich kenne das nicht. Und die ganzen Leute in meinem Freundeskreis, die zum Beispiel LehrerInnen sind, wie auch Ben, kann das gleich bestätigen, der hier im Chat ist, sagen, dass die Kids von heute auch nicht mehr Twitch gucken, weil das alles zu viel Geduld verlangt.
Und wir müssen wir alle auf TikTok jetzt, oder?
Ja, das ist halt, wie sehr willst du Selbstausbeutung betreiben, beziehungsweise wie weit willst du dich vor dir selber ekeln, um deinen Verlag zu rechtfertigen? Mein Twitch ist schon schlimm genug im Ehrlichsten als Plattform, ne? Also wollen wir nicht schön reden, dass das einem furchtbaren Menschen gehört, diese Plattform, auf der wir gerade sind, dem wir mit jedem Abo mehr Geld geben für seine Penisraketen.
Ja.
Aber wenn wir jetzt sagen, wir unterstützen gar keine Tech-Milliardäre mehr, die in Trumps Arsch wohnen, dann müssten wir halt das Internet komplett ausschalten. Also, ja. Was wahrscheinlich die Lösung ist, auf die wir heute Abend noch kommen werden.
Super. Ja. Früher hat das auch alles ohne Internet funktioniert, genau.
Ja. Das ist halt das Problem. Also es ist halt, man kann halt nicht irgendwo draufdeuten und sagen, das ist die Lösung, so müssen wir das machen. Das geht leider nicht. Dafür ist das einfach zu kompliziert. Ich meine, am Ende, wenn ich heute mit Rollenspiel anfangen würde, wird mir der Zugang auf der einen Seite sehr erleichtert, weil ich sehe, wie Leute das tun. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch irgendwie sehr schwierig, wo fange ich denn da an und wo finde ich dann anschließend Leute, mit denen ich mich irgendwie unterhalten kann darüber. Da sind die, wo sind die Communities sozusagen?
Und da ist Oliver gegangen, Entschuldigung.
Stimmt.
Aber sprich weiter, entschuldige, er kommt bestimmt gleich wieder.
Ich bin aufgeregt, was wir gesagt haben.
Oh nein.
Ja. Ich hoffe nicht. Also der Anlaufpunkt ist ja auch so ein Ding. Und dann ist natürlich auch, sagen wir mal, eure Plattform, Nico, ist natürlich auch eine Anlaufform in der Hinsicht. Also wo Leute dann sagen, hey, ich interessiere mich für dieses Hobby, hier sind Leute im Chat und dann findet man Leute oder dann, man geht dann zu Reddit oder auf Discord-Kanäle und so weiter und so weiter. Also da findet man dann irgendwie Wege. Es ist, um zu dieser eigentlichen Frage zurückzukommen, ne, warum, also kann man vom Rollenspiel leben und so? Ja, kann man, aber zu einem hohen Preis. Ich kann es nicht empfehlen.
Man würde unglaublich viel mehr Geld verdienen und mehr Freizeit haben, wenn man die Energie, die man ins Rollenspiel steckt, in einen anständigen Job stecken würde. Das ist es halt definitiv.
Also ich hab Spaß, ich habe geguckt, weil ich sage das immer so flapsig, gut laufende Pommesbude erwirtschaftet mehr im Monat. Das ist kein Witz.
In der Woche. Ja.
Das ist, ich habe geguckt, im Monat, also das ist natürlich schwankend, je nachdem, wo du deinen Standort hast, ne, mit deiner Pommesbude, aber im Monat zwischen 15.000 und 60.000 Euro macht eine Pommesbude. Selbst wenn man die Mitte nehmen würde davon, denke ich mir, da bist du als Rollenspielverlag schon richtig gut dabei. Das ist nicht schlecht.
Wir müssen kurz die Raider von Hazel abholen. Hallo, Haselnüsse. Vielen Dank für den Raid, Hazel. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt irritiert, dass wir über Pommes reden. Aber eigentlich reden wir über die Pen-Paper-Branche und ob man von Pen-Paper in Deutschland, wichtig immer, wir reden nur über Deutschland, reden kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es international ein bisschen, im englischsprachigen Raum ein bisschen einfacher ist, auch wenn wir auch schon Gegenbeispiele heute gehört haben. Und wir haben hier drei Verlagschefs, beziehungsweise Oliver ist nur Teilchef, ne? Und Mandy als Oliver ist gar nicht mehr da. Also warum rede ich über Oliver? Ja, der kommt sicher wieder. Er ist wieder im Warteraum. Ich lasse ihn wieder rein. Und Melanie als einer der bekanntesten Rollenspiel-IllustratorInnen, die wir hier haben. Vor allem auch im Lab. Und da baut er sich wieder auf. Da ist er wieder. Hallo. Und jetzt habe ich Patrick wieder verschoben mit irgendwas.
Was?
Ich hab dich kaputt geschoben. Ich bieg das wieder hin. Ja, Entschuldigung. Super. Entschuldigung.
Gleich. Mich.
So, gleich haben wir es wieder.
Mich?
So, wir hören dich. Wir hören dich. Ja, du bist wieder da.
Ja.
Und irgendwie ist gerade mein Internet gestorben. Ich glaube, irgendwie Vodafone spielt wieder an irgendwelchen Internetknoten rum.
Und wir wurden gerade von sehr vielen Leuten von Hazel geradet. Vielen Dank nochmal. Und das wäre vielleicht sogar ein Anlass, nochmal ein bisschen zu wiederholen, was wir bisher besprochen haben. Es tut mir leid, weil wir eben drüber gesprochen haben, dass wir unsere Bubble nicht so richtig durchstoßen können. Jetzt hättet ihr vielleicht die Gelegenheit, ein paar Leuten mehr davon zu erzählen, wie toll es ist, in Deutschland Pen-Paper-Rollenspiele zu produzieren.
Aber es wollen doch die Leute nicht nur verderben, stützen, die dann glauben, sie sollten einen Rollenspielverlag aufmachen. Das ist.
Aber es gibt zumindest tolle Sachen, die es sich lohnt anzuschauen, auch jenseits der großen Systeme. Ne? Also durchaus mal Sachen, also ich kann immer nur empfehlen, Sachen ausprobieren. Ne? Ich esse ja auch nicht nur Kartoffeln in meinem Leben, sondern ich nehme auch manchmal Reis oder Pommes, sind auch Kartoffeln, weil über die habe ich gerade gesprochen. Aber sie sind zumindest anders zubereitet, ne? Ist eine andere Geschmacksrichtung und so. Ne? Oder man macht irgendwelche Nudeln oder was weiß ich, verzichtet auf Beilagen insgesamt und macht irgendwas anderes. Also ne? Man kann eben sich etwas divers auch ernähren im Rollenspielbereich sozusagen und gucken, was es alles so Interessantes gibt. Kann ich nur jedem empfehlen, weil man kann halt 12 Jahre lang ein System spielen und irgendwann spielt man irgendwo was bei irgendjemandem auf einer Con oder so und stellt fest, oh mein Gott, das ist ja viel besser. Mein Gott, das ist exakt das, was ich immer wollte. Das ist, warum habe ich das nicht schon früher entdeckt? Und
wobei,
dann kann man irgendwie sehen, oh cool, es gibt noch viel, viel anderes Zeug.
Aber du stößt du ja nicht die Bubble und erreichst neue Leute. Du erreichst Rollenspieler, die was anderes gespielt
das
haben.
Das stimmt.
Genau, ja.
Das ist natürlich richtig, ja.
Also wir machen öfter jetzt mal den Versuch, tatsächlich ein ganz anderes Fandom zu erreichen. Das haben wir mit Star Trek gemacht. Das hat funktioniert, weil wir da halt dann auch natürlich auf der wichtigsten Convention für Star Trek präsent haben. Da ist das dann halt, Das haben wir gemerkt, das war das erste Jahr, als wir da waren, war das halt ein Merchandise-Artikel für Star Trek-Fans. Aber da kommen auch Leute Jahr für Jahr wieder und gucken, was gibt es da Neuheiten und haben das dann auch mal ausprobiert und gespielt. Und das sind halt so Leute, die halt vorher keine Berührung hatten mit dem Rollenspiel tatsächlich, ja. Das erste Jahr hatten wir 80% Leute, die gefragt haben, ob das ein Comic ist oder was das ist, ja. Und das wird halt, das nimmt ab zugunsten von Leuten, die wissen, was wir da machen und gucken, ah, Lower Decks ist rausgekommen, dann nehme ich das mal mit. Ähnlich ist Deponia, denke ich, auch anzusiedeln. Das ist ja nun ein sehr erfolgreiches Crowdfunding gewesen, aber ich glaube, dass das zuallererst erstmal ein Merchandise-Artikel für Deponia-Fans ist, anstatt ein Rollenspiel, was sie haben wollen. Aber man kann damit natürlich versuchen, diese Zielgruppe dann mal zu zwingen, gefälligst auch mal ein Rollenspiel auszuprobieren, ja, wenn sie es dann schon gekauft haben als Artbook oder als Hintergrundbuch zu der Welt.
Ja, man darf generell nicht unterschätzen, wie viele Leute sich Rollenspielbücher nur kaufen und sie niemals spielen. Ne? Also das ist in dem, also nicht nur, weil sie Deponia-Fans sind, sondern auch jetzt auch die alten Systeme wie DSA. Ich kenne eine Menge Leute, die das immer noch sammeln, aber schon seit 20 Jahren nicht mehr spielen.
Das ist, also ich würde sagen, das ist ein Fundament, warum diese Branche funktioniert in Ansätzen. Also anders geht das nicht. Und ich meine, man sieht es im Hintergrund, ich bin auch Teil des, ne, ich kaufe auch gerne Zeug.
Ja,
Also,
ja. Ich
und
glaube, wir
ne,
haben das alle, dieses
genau.
Sammelgehen.
Ja, ist ja nicht, ne, so, das gilt auch für Romane oder Comics oder sowas. Man interessiert sich halt dafür. Und man darf ja nicht vergessen, man kauft ja Optionen. Ich könnte es ja noch spielen.
Genau, das habe ich neulich bei Adam Conover in der Stand-Up-Show gehört. In den Buchladen gehst du nicht, weil du ein Buch kaufst, sondern du kaufst die Illusion, dass du eines Tages ein Buch lesen
Korrekt.
wirst.
Exakt. Außerdem, was möchte ich mit einer Bibliothek haben, wo ich alles schon gelesen habe? Also das ist ja auch sinnlos.
Also wir haben den Anspruch, dass einer von uns beiden alles gelesen hat, was hier steht, weil wir es ja auch reviewen müssen. Ne? Also wir müssen ja auch glaubhaft, wenn jemand zu Besuch kommt und fragt, was ist das, müssen wir auch was dazu erzählen können, sonst verlieren wir ja unsere ganze Glaubhaftigkeit. Und aber gerade die Bücher, die ihr bei System Matters macht, sind ja auch alle immer oder fast alle absurd schön. Die kauft man sich ja auch als Sammelobjekt, um sie anzufassen. Und da frage ich mich aber sowieso immer, wie ihr das schafft, die zu diesen Preisen überhaupt herzustellen. Also ich Respekt dafür. Will jetzt die anderen beiden Verlage hier nicht runterputzen, aber ja, ihr legt da schon sehr viel Wert drauf. Patrick guckt schon so beleidigt wieder.
Es ist, wie Oliver gesagt hat, das ist halt, das geht nur durch die Ausbeutung. Das ist, anders geht das halt nicht. Also das schließt halt damit ein, dass man dann eben zu viel da reinsteckt. Das ist halt so. Und das macht aber jeder Verlag. Also ich glaube, es gibt wenig Leute, die das ist einfach nur so rausdrücken. Das ist, ich glaube ich nicht, dass da viele gibt, die so Bücher herstellen. Und wir sind auch nicht, also bei weitem nicht perfekt. Immer wenn ich Sachen aufschlage, sehe ich 500 Sachen, die ich ändern würde. Das ist einfach so. Das ist eine
Das,
Berufskrankheit,
ja,
glaube
das ist ja
ich.
nochmal. Aber wir haben jetzt etabliert, dass man sowohl als Künstlerin, Autorin, Übersetzerin oder auch Verlagsleiter, eben als selbstständiger Freischaffender, nur davon leben kann, wenn man sich selber massiv ausbeutet. Was macht es dann mit euch, wenn jemand sowas sagt wie, wie soll ich denn mit dem Zeug hier Geld verdienen mit Pen Paper, wenn ich keine KI benutze? Wie geht's euch dabei? Melanie.
Ach Gott. Oh Gott. Ja, also ich kann ja zu mir sagen, das weiß, glaube ich, jeder, der irgendwie was mal mit mir gemacht hat oder geredet hat. Ich bin ein großer, großer KI-Gegner. Also ich will jetzt gar nicht zu weit ausholen, aber ihr wisst es bestimmt alle, dass KI Kacke ist. Also vor allen Dingen generative KI, ne? Ich will nichts sagen zu KI, die auf Mammografien Krebs erkennt, ne?
Klar,
Da will
ja.
ich jetzt gar nichts zu sagen, aber es geht um generative KI und also Geld verdienen mit KI bedeutet, und ich hoffe, dass wir irgendwann soweit sind, zumindest in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, das Produkt ist so billig und so schlecht, das brauche ich mir nicht kaufen, weil jemand hat da keinen Wert drauf gelegt, dass irgendeine kreative Leistung da reingeflossen ist. Und ich hoffe einfach, dass sich das durchsetzt, dass die Leute anfangen, diesen Slop, diesen Matsch von Kunst, der einfach durch den Schredder getrieben wurde, dass die Leute das ächten. Also ich hoffe es einfach, dass das passiert. Jemand, der Geld verdienen will mit 0 Euro Aufwand, Warum sollte man etwas kaufen, in das irgendjemand keinen Aufwand gesteckt hat? Also das ist halt etwas, was in die Köpfe der Menschen rein muss, dass eine kreative Leistung und menschliches Kreativsein einen Wert hat. Und dieser Wert ist hoch. Und ich hoffe, dass die Leute das irgendwann auch so intus haben, dass sie verstehen, dass KI zu nutzen nicht der Weg ist, um etwas Gutes hervorzubringen, dass es sich lohnt zu kaufen. Und wo es eine Community gibt, die sagt, oh, das ist wunderschön. Weil du wirst einfach niemals diesen Stil, den vielleicht ein besonderes Rollenspiel hat, ein besonderer Künstler, der das illustriert oder, ne, also, das wird es niemals geben mit KI, weil KI immer beliebige Slot-Maschinenbilder erzeugt, die immer irgendwie gleich sind. Die werden nie eine Persönlichkeit haben, außer du kopierst halt eben Namen in KI, was auch nicht okay ist, wenn du dann irgendwelche Künstler imitieren willst oder so. Ne? Das ist halt auch nicht gut. Also ich hoffe, dass das irgendwann dazu kommt, dass es gesellschaftlich stark geächtet ist und dass die Leute verstehen, mit KI Geld zu verdienen bedeutet, ich stecke da keinen Aufwand rein. Das bedeutet, ich nehme einfach irgendwas und produziere irgendwas, um Geld zu verdienen. Ja.
Ich hoffe auch, dass wir bald mehr Urteile haben, die das einfach alles unterbinden. Also es häuft sich ja jetzt gerade. Ja, genau.
Die GEMA hat das gut gemacht, die hat da gut reingehauen. Ich hoffe, dass da jetzt viele Urteile nachfolgen. Es gibt ja noch einige Gerichtsverfahren, die laufen, auch in den USA gegen OpenAI. Und ich hoffe, dass das irgendwann, dass die Mühlen der Justiz sind langsam und die kommen natürlich nicht mit der technischen Entwicklung. Aber ich hoffe einfach, dass es bald genug Urteile gibt, damit die ja, merken, dass sie richtig reingeschissen haben und Geld bezahlen müssen an all die Leute, die sie, wo sie die Daten gestrapt haben. Also mal gucken.
Ich meine, gerade der Prozess Disney gegen OpenAI war ja am Anfang, hat das Hoffnung gemacht, ne? Hey, wenn Disney reißt ja den Arsch auf, aber nur damit sie ihr eigenes KI-Scheißmodell auf Disney Plus dann durchprügeln können, das ist natürlich.
Ja. Dann, große Konzerne Dinge.
Ich sollte nicht überrascht sein.
Ja.
Also ich würde da gerne ein bisschen Essig in den Wein gießen. Ich glaube, dass die Tatsache, dass die GEMA was gegen OpenAI hat, ungefähr so wirkmächtig ist, wie wenn ich sage, dass ich Friedrich Merz scheiße finde. Das interessiert keine Sau.
Mich interessiert das.
Das wähle ich ihn einfach nicht mehr.
Ja. Also ich glaube, gegen generative AI, die ich genauso schändlich finde wie du, Melanie, können nur KundInnen was machen, nicht Gesetze.
Ja, wahrscheinlich.
Da müssen wir ein Bewusstsein schaffen und zu den Leuten, die du angesprochen hast, um deine Eingangsfrage zu beantworten, Nico, Leute, die sagen, ich kann ja aber kein Geld verdienen, wenn ich nicht generative AI für meine Produkte einsetze, denen muss ich halt einfach sagen, du bist nicht mein Kollege. Ich bin Verleger, du bist Plagiator, das ist nicht dasselbe. Wir spielen nicht im selben Stadion. Ich gehe nicht mit dir auf dieselben Veranstaltungen. Ich werde mir auch nicht meine Produkte bei Wettbewerben einreichen, wo deine auch eingereicht sind. Da muss man halt konsequent sein. Ich würde lieber eine Zeichnung meiner imaginären vierjährigen Nichte in Otherscape veröffentlichen, als ein perfektes KI-generiertes Bild einer Tokio-Neon-Silhouette. Weil es einfach Dreck ist und keine Illustration.
Ja, das war die vierjährige Nichte. Das hat ja der bei Mironoa erste Auflage ist ja schon passiert. Ne? Die hat ja den.
Du meinst, die
Chigua gemalt, oder? Deine vierjährige Nichte. Genau, sie war das, ja. Wir alle kennen den Chigua noch. Patrick, tu nicht so, als wärst du dir peinlich.
Wir haben den letztes Jahr auf dem T-Shirt.
Ich weiß, ja. Zelebrier den, als ist es doch auch sehr schön als Anti-KI-Message. Guck mal, das ist immer noch besser.
Ja. Gerade das, also, das habe ich, entschuldige Patrick, knapp, will ich gerne unterbrechen, aber ich hatte jetzt gerade vor ein paar Tagen einen Encounter mit jemandem, der KI sehr verteidigt hat, auf meinem eigenen Discord-Server und das war ein Problem. Und da habe ich dann, er hat mir gesagt, dass er nicht zeichnen kann und seine Zeichnungen dann aussehen wie die von einem Kind. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die Zeichnung von dem Kind und deine Zeichnung ist so viel wertvoller als jedes KI-Bild. Hat er nicht verstanden.
Soll er halt mal ein paar Jahre weitermalen und irgendwann malt er nicht mehr wie ein Kind. Ne? Also,
du kannst ja nicht, ich habe jetzt ohne zu üben, kann ich nicht gut zeichnen. Ja, das, was soll man da machen?
Das ist eine sehr unreife Einstellung. Zeichnen, ne?
Mein Gott, ja.
Wenn du 20 bist, glaubst du halt auch, dass du alles kannst und nichts lernen musst, weil du das Talent hast, weil du der Beste bist. Und dann ist es, glaube ich, ein Reifeprozess zu merken, dass das sowas wie Talent nur sehr begrenzt gibt und dass du für alles den Arsch aufreißen musst, um was zu erreichen. Und dass das nicht dir alles in die Wiege gelegt wurde, egal was deine Eltern dir gesagt haben. Oder deine Mitschüler, keine Ahnung.
Ja, der KI-Ansatz ist einfach eine Abkürzung des Schaffensprozesses. Also in irgendeinem Interview meinte mal einer zu dem Thema, hey, ich benutze KI für Musik, weil ich halt keine Lust habe, ein Instrument zu lernen. Denkst du, ja, das ist aber Teil des Musikmachens, dass man ein Instrument lernt oder singt oder irgendwas in der Hinsicht. Das ist, aber ich bin bei dem, ich sehe es wie Oliver, ich glaube, das Einzige, was hilft, ist halt die Kundschaft irgendwie darauf zu schärfen, dass man da einen Blick drauf hat. Es wird auch kein Politiker sich hinstellen und sagen, ich bin gegen KI, weil das halt überhaupt nicht in ist. Sich irgendwie
das ist halt gerade der große heiße Scheiß, der noch die Wirtschaft ein, zwei Jahre weiter rettet,
genau,
bevor alles untergeht. Ja.
Das werden wir auch nicht haben. Ich war auf der Buchmesse, hab da irgendwie zwei Vorträge gehört. Sarah hat auch noch einen gehört. Das ist eigentlich, also das ist schon alles ziemlich, ziemlich grässlich. Aber was ich nicht verstehe an der Stelle, weil so Leute, die kommen und sagen, ah, ich kann halt nicht zeichnen und ich würde aber trotzdem gerne was machen. Es gibt ohne Ende Grafiken. Man kann Stockart benutzen, man kann Public Domain Grafiken benutzen. Man kann Collagen erstellen, man kann mit Hilfe von Text tolle Sachen machen. Also es ist nicht notwendig, gut zeichnen zu können. Also ich kann auch nicht gut zeichnen, aber man kann trotzdem Fanzine machen oder sowas.
Darf ich hier einen kurzen Shoutout machen für die Seite, bei der wir uns immer bedienen mit Stockart? Das ist Storyblocks, die haben einen ganz großen Disclaimer, dass ja alles auf der Seite KI-frei ist. Sie haben nicht mehr wie Adobe Stock hat ja so eine Kennzeichnungspflicht. Hier, das ist KI, das nicht. Ist Quatsch, weil die meisten Leute kennzeichnen trotzdem nicht. Ich glaube, Adobe Stock ist 90% KI, inzwischen ist unerträglich. Aber Storyblocks ist wirklich, das sieht man den Sachen an, die sind von Menschen gemacht. Mhm. Und das ist so eine wahnsinnig große Bibliothek, da findest du alles. Und das meiste sind zwar Videos, aber egal, dann mach halt ein Standbild, das ist kein 4K-Video. Mach ein Standbild, hast eine Illustration, fertig. Bisschen verfremden, Filter drüber.
Ja. Deshalb, also es gibt Möglichkeiten. Andrea hat ein Fanzine gemacht in so einem Bravo-Stil und hat dieses Jahr auch zusammen mit Jasmin und das ist nur aus Stockfotos zusammengebaut, inklusive einer Fotostory. Also das geht alles. Das ist halt nur mehr Arbeit. Also das ist der Punkt. Also ja. Geht halt viel einfacher reinzuschreiben, ich möchte gerne einen Drachen haben, der sich um einen Berg wickelt und dann kommt das Ding halt raus. Das ist halt die Abkürzung an der Stelle. Aber
da entstehen Probleme wie, wir haben jetzt im Crowdfunding leider die Stufe erreicht, wo wir ein eigenes Abenteuer für Otherscape veröffentlichen
müssen. Leider.
Voll leider. Blöd. Sie haben gesagt, man muss mit Geld beworfen, voll blöd. So, jetzt haben wir zwei Abenteuer, ich kann, glaube ich, ohne meine beiden KollegInnen zu beleidigen, sagen, dass Jan, Mel und ich zusammen nicht ein Zehntel von dem leisten können, was ein durchschnittlicher Zeichner leisten kann. Also wir können vieles gut und illustrieren gehört nicht dazu, mit großem N. So, also müssen da Bilder rein. Ich möchte aber, dass die Bilder so aussehen wie das, was ich mir vorgestellt habe beim Schreiben meines Abenteuers. Da wird es dann schon ein bisschen schwierig mit Stockbildern, auch wenn es natürlich Public Domain freie wären. Das heißt, an der Stelle möchte ich mit IllustratorInnen arbeiten, zumal das Spiel an sich, es ist ja ein Lizenzprodukt, auch schon einen bestimmten grafischen Stil vorgibt. Ich kann jetzt nicht plötzlich, übertrieben gesprochen, Brösel, also Werner-Illustrationen da reinpacken. Das wäre zwar auffällig, aber scheiße.
Ja.
Also muss ich A, Menschen finden, die in der Lage sind, diesen Stil zu reproduzieren. B, Menschen sind, mit denen ich gern arbeiten möchte, weil, ne? Also ich finde ja persönlich, dass es immer auch irgendwie passen muss, wenn man mit jemandem arbeitet. Und C, Leute, die bereit sind, sich auf die Balance einzulassen, die wollen kein Geld damit verdienen, können also auch nicht so viel Geld bezahlen. Andererseits ich aber auch mich im Spiegel angucken möchte, weil ich also ungerechnet nicht unter Mindestlohn bezahlen möchte. Weil ich finde, es gibt sowas wie gerechte Löhne. Und wenn ich das Bild nicht kaufen kann, dann habe ich es nicht verdient. Solange wir uns in einem kapitalistischen System bewegen.
Das Wunschdenken wieder.
Ja. Dr. Freud, Fresse. Ja, also so funktioniert das. Ich kann jetzt nicht zu Melanie sagen, und ich bräuchte übrigens 20 Illustrationen für mein Otherscape-Abenteuer. Davon ist ein Ganzseiter, 15 Vignetten und vier Halbseiter, und ich habe 300 Euro für dich. Dann würde sie sagen, das ist eine nette Idee, geh scheißen. Und zu
Ja.
Recht, ja.
Ja.
Also es gibt einfach einen Spagat, wenn man sozusagen qualitativ hochstehende Produkte machen möchte, aber andererseits fair bezahlen. Das ist nicht easy.
Ja, das ist wirklich so. Also ich meine, gerade bei Illustrationen ist der Arbeitsaufwand halt auch dann hoch, ne? Natürlich bei allen Dingen ist Arbeitsaufwand hoch, wenn Menschen involviert sind, aber wenn man jetzt auch noch eine explizite Vorstellung hat von irgendeiner Szenerie, die extrem komplex ist, keine Ahnung, mit 15 Menschen, die da interagieren und dann im Drachen und dann noch fünf anderen Sachen, die passieren, dann ist es halt auch ein extrem großer Arbeitsaufwand und das kostet natürlich dann viel Arbeitszeit, ergo Geld, um das dann möglich zu machen, weil die Person braucht ja den Skill, um das überhaupt erstmal zu liefern, so ein Bild, ne? Dann musst du halt quasi, du bezahlst ja im Grunde auch noch die Jahre an Übung, die die Person in diesem Job hat, immer mit, wenn du sowas machst. Und das ist halt dann schon schwer, das für 300 Euro, wie du gesagt hast, irgendwie dann zu kriegen, dass es dann funktioniert. In so einem, ich sag mal, Hochlohnland, was wir ja auch nicht sind, aber wir sind halt kein Niedriglohnland, wir sind wohnen nicht in Thailand oder Vietnam oder so, ist es halt schwierig dann, auf jeden Fall qualitativ gute Arbeit zu bekommen. Das ist so. Ja, Tatsache.
Der Oliver schreibt hier im Chat, dass KI der Inbegriff von Kapitalismus ist, seiner Meinung nach. Das mag ich so gerne auch unterschreiben. Und weil wir eben dabei waren zu sagen, Oliver, du meintest, du würdest halt dann dich nicht mit Leuten gemein machen wollen, die damit arbeiten, oder du würdest nicht auf die gleichen Conventions gehen, nicht bei den gleichen Wettbewerben mitmachen wie die. Ich finde, wenn wir konsequent sind, und ich werde das für uns jetzt auch als Senderpolitik durchaus auch vor uns hertragen und umsetzen, ich würde so weit gehen. Also ich würde jeden Contest bewerben, der KI zulässt. Also bewerben, boykottieren, Entschuldigung. Ich würde jeden Contest boykottieren, der KI zulässt. Ich würde jede Con meiden, die keine KI-Politik hat. Also wenn es, abgesehen davon, ist es eine Riesen-Con wie die Spiel, die halt, ja, muss man halt hingehen, ne? Aber wenn es jetzt eine kleine Pen-Paper-Con ist und die hat keine Politik zum Thema KI und sagt, ja, so KI-Künstler in Anführungszeichen dürfen ja ausstellen, dann gehen wir da auch nicht mehr hin. Dann berichten wir davon nicht. Ich habe auch schon mit ein
Ja.
paar Con-Orgas gesprochen, und da läuft man aber inzwischen offene Türen ein, weil wir nicht die Einzigen sind, die so denken. Also jetzt zum Beispiel habe ich mit Ralf über die nächste Krönchen-Con gesprochen, und da hat er schon gesagt, nee, letztes Jahr gab es da KI-Aussteller, das machen wir nicht nochmal so. Also es gab zu viel negatives Feedback, und er fand selber auch scheiße. Und ich glaube, wenn wir da alle auch laut genug sind und konsequent, dann kriegt man das schon einigermaßen aus dem Hobby rausgehalten. Oder es bilden sich halt zwei Szenen, eine Pen-Paper-KI-Szene und eine KI-freie Szene. Weil das ist ja so ein polarisierendes Thema, das wird sowieso passieren. Und dann kann man sich auch früh für eine Seite entscheiden. Ich weiß, Dani, wir haben vor einem Jahr schon mal drüber gesprochen. Und da hast du mich schon gefragt, was ich dazu denke. Und ich habe dir da schon gesagt, ich glaube, du würdest dies mit mehr Leuten verscherzen, wenn du jetzt KI-Tools benutzen würdest, als dir die Treue halten, wenn du sie ablehnst. Weil ich glaube, wir haben in der Pen-Paper-Szene genug Leute, die sowas zu schätzen wissen, die von Menschen gemachte Kunst zu schätzen wissen und erkennen, wenn es nicht so ist.
Ja, also durchaus, aber also das ist ein sehr komplexes Thema. Da
Ja.
sind, da kann man, da gibt es sehr viele Aspekte, die man berücksichtigen muss. Also ne, was ist denn mit all den Leuten, die ein Spiel leiten und das Ding benutzen, um Ideen zu generieren oder sowas? Also die nutzen es nicht kommerziell oder so. Und dann fängt das schon an, dann wird es schon etwas schwieriger an der Stelle. Dann habe ich noch ganz
Ja.
andere Gedanken. Was ist, wenn die das Regelwerk nehmen und in das Chat-Ding reinpacken und dann sich zusammenfassen lassen, wie Dinge sind und so? Das ist ja copyright-mäßig die Hölle eigentlich. Also, das ist alles sehr kompliziert. Ich bin das, also die Eindrücke von der Buchmesse waren, das hat sich eh erledigt. Das geht nicht mehr weg. Und KI hat halt den riesigen Vorteil, davon gibt es halt diesen ganzen Slop-Kram. dass du eben mit relativ wenig Einsatz Umsätze erwirtschaften kannst, die halt dann lukrativ werden. Also das ist, ja, das geht halt viel einfacher.
Klar.
Wenn wir ein Buch machen, kostet das Buch in der Herstellung, keine Ahnung, über den Daumen gepeilt, wenn das Buch 6.000 Euro kostet im Druck oder so, dann haben wir dann nochmal 6.000, 7.000 Euro Mitarbeiterkosten, je nachdem, wie das so ist, ungefähr.
Mhm.
So. Aber so ein KI-Buch hat halt, die Druckkosten bleiben, aber alles andere kannst du halt schon deutlich mit deutlich weniger Aufwand herstellen. Und ich meine, du hattest ja auch schon, Nico, Sachen gesehen im Rollenspielbereich, so Solo-Sachen oder sowas. Oder mir ist neulich so ein Sword and Sorcery-Roman über den Weg gelaufen, den ich auch textlich ziemlich grässlich fand. Das ist halt auch kein guter Text und so. Aber ja, im ersten Moment aussehen tut die Sachen im ersten Moment erstmal alle irgendwie ganz normal, wie ein Buch halt. Oder wie ein Rollenspielbuch.
Wenn du es eh nicht liest und nur sammelst, ist ja egal.
Das ist es halt. Und ich, da wird es dann halt irgendwann schwierig. Also, ne, und dann hatte ich ja schon im Chat gesehen, auch diese Kennzeichnungspflicht oder sowas. Das wäre zumindest eine Lösung, um Leute draufzustoßen, hey, das ist ja menschengemacht und das ist halt KI gemacht. Aber da wird ja auch keiner, also bis wir da hinkommen, das kann man halt nur selbst machen. Und dann kommt dann das nächste Problem, ab wann ist es denn KI-frei? Also was ist mit den ganzen Tools, die man hat? Also da muss man halt immer mit der Grundidee rangehen, wir wissen alle, was gemeint ist, wenn das KI-frei ist. Da sollten keine Illustrationen mit hergestellt worden sein, da sollten keine Texte mit hergestellt sein, keine, ne, Übersetzung, was auch immer. Aber wenn ich halt einen Satz mal herausfinden möchte, wie ich den anders übersetze oder sowas und bei DeepL reinschmeiße, ist das dann schon 100% KI-frei? Wahrscheinlich nicht mehr. Hm. Es ist super kompliziert. Wir hatten vor kurzem eine lange Diskussion intern zu diesem Thema. Es ist wirklich kompliziert. Und ich lehne das rundheraus ab, weil ich will ja sogar die Sachen auf Papier haben, die Illustrationen. Also, wenn das möglich ist, und wir haben Illustratoren und Illustratorinnen, die das machen, die es wirklich auf Papier herstellen, das finde ich halt noch viel, viel geiler an der Stelle. Aber das ist, machen ja auch schon nicht mehr viele Leute. Es ist, wie gesagt, super kompliziert.
Patrick ist relativ still geworden, seit wir über KI reden. Ich glaube, wir sollten auch langsam mal wieder zu den anderen Themenkomplexen zurückkommen, weil wir können den ganzen Abend natürlich uns darüber auslassen. Und
ich habe keine andere Meinung zu dem Thema als meine
Vorredner. Okay, sehr gut, danke. Wie gesagt, ich glaube, die Lösung oder eine der Lösungen ist halt auch, dass man da rigoros ist. Ich bin ja noch auf Facebook, ja. Leute lachen immer, wenn ich sage, ich bin auf Facebook, weil das sind ja nur Rentner. Das ist aber halt so ein Gerücht, weil Facebook ist immer noch die allergrößte Social-Media-Plattform, die es auf den Planeten gibt. Und da sind immer noch, neben den ganzen Bots, die da wohnen, sind da auch noch Menschen. Ein paar. Mhm. Und diese Menschen posten da immer noch in Rollenspielgruppen. Dafür ist es ja zum Beispiel sinnvoll, Facebook, wegen dieser ganzen Gruppen. Und da ist auch jedes zweite Posting, hier ist ein KI-Bild von meiner Rollenspielrunde. Hier, das habe ich mir mit von ChatGPT, habe ich mir das erstellen lassen. Und das ist schon deprimierend, wahrscheinlich genauso deprimierend wie die Vorträge von der Buchmesse. Aber ich finde das interessant, weil das sind alles Leute, die sind weit weg, die kenne ich nicht. Aber wenn ich mich bei den Leuten in der Community unterhalte, dann, also bei uns jetzt auf Discord oder so, dann sind ja alle dagegen oder die meisten sind dagegen. Deswegen frage ich mich, ob es da schon so Parallel-Subkulturen tatsächlich gibt in der Szene. Muss es ja irgendwie.
Ja, gibt es auf jeden Fall. Ja. Also gerade die Facebook-Gruppe, die du gerade erwähnt hast, es gibt ja KI-freie Rollenspielgruppen. Also es gibt eine Gruppe, jetzt Beispiel Aventurien. Ne? Ich bin natürlich da in so einer Aventurien-Rollenspielgruppe gewesen.
Ja,
und da gab es halt einen Riesenstress, weil da jemand KI-Bilder gespammt hat die ganze Zeit. Und dann gibt es jetzt eine zweite Gruppe, wo halt KI-Inhalte gepostet werden und in der anderen Ursprungsgruppe eben KI-Bilder verboten sind, was ich super gut finde. Mhm. Also ich glaube, da entwickelt sich tatsächlich eine, die einen, ja, die finden das geil und die machen das und die wollen das machen und die anderen sagen, geh mir weg mit dem Augenkrebs. Ne?
Ja, weil wir noch nicht genug so Wasserscheiden in der Gesellschaft haben, an denen wir uns, über die wir uns bekriegen können. Hier ist noch eine. Ich bin ja selber, ich bin ja sehr rigoros, wie gesagt, und ich glaube, das ist eins dieser Schlachtfelder, auf denen ich dann sterben werde.
Ja.
Aber in guter Gesellschaft.
Ja, auf jeden Fall.
Aber es muss ja irgendwo einen Mittelweg geben zwischen, das ist alles KI-Slop und wir arbeiten uns tot. Ne? Also das sind ja jetzt die beiden Wege, die wir offensichtlich haben. Und mir scheint der Mittelweg zu sein, diese Bücher müssen einfach mehr Geld kosten, das halt auch irgendwo herkommen muss. Also es muss ja immer noch jemand kaufen können. Die Kaufkraft muss ja da sein. Und dafür müssen sie auch besser beworben werden. Und ich wüsste halt nicht, wie man das machen soll. Ich sehe uns selber da ja ein bisschen auch in der Verantwortung, das als relativ großer Kanal, dass wir halt dann auch nicht nur über D&D und Cthulhu reden, sondern halt auch über Indie-Systeme. Aber ab dem Moment, wo man dann nur noch über Indie-Systeme redet, verliert man ja auch die Reichweite. Ja? Dann, ich sehe ja ganz deutlich, wenn wir jetzt zum Beispiel den tausendjährigen Vampir spielen, jetzt auf Twitch, dann gucken das halt nur ein Drittel von den Leuten, die sich eine Cthulhu-Runde anschauen. Und auf YouTube ist es noch schlimmer. Aber wenn wir jetzt nur noch das machen würden, würden die Zahlen weiter sinken. Das heißt, ich muss ja weiterhin die Mainstream-Sachen bedienen, damit uns der Mainstream weiter guckt. Da muss ich mir aber wieder von den Indie-Leuten vorwerfen lassen, dass wir zu viel D&D und Cthulhu streamen oder zu viel drüber reden. Und diese Balance zu finden, ohne sich dann dabei noch kaputt zu machen, weil man das Gefühl hat, man muss das ja alles bedienen, was einem angeboten wird. Das ist nicht einfach und ich glaube, so geht es auch anderen Leuten, die Creator sind in der Pen-Paper-Szene. Und die meisten davon sind ja auch nur so kleine Teams aus 2, 3 Leuten. Ne? Also wir hatten eingangs, ich weiß nicht, ob es schon im Stream war, hatten wir über Teilzeithelden gesprochen. Die haben ja eine große Belegschaft, aber die machen ja keine Videos, glaube ich, oder kaum. Also sind wir bei Marketing. Ne? Wie kann man Indie-Sachen, ich würde euch jetzt alle Indie nennen, wie kann man die besser vermarkten, ohne dass man die Mainstream-Sachen aus dem Blick behält und wie schafft man dafür eine ja, vielleicht auch eine Awareness bei den Leuten, dass das relevant ist und dass sie sich das bitte auch angucken sollen. Wisst ihr auch nicht, ich weiß, aber das ist die Frage, die mich umtreibt. Vielleicht weiß es jemand im Chat.
Es am Ende ist ja eine, wie die Verlags, das Verlagsportfolio oder so. Also man kann sich halt den 1000 Jahre alten Vampir irgendwie leisten, weil man eben noch Mausritter rausbringt. So. Das ist ja normal. Also man kann sich dann eben durchaus, ne, wenn man D&D normale Kampagne streamt oder sowas in den Vergessenen Reichen, dann gucken das auf jeden Fall eine gewisse Anzahl an Leuten. Das ist so das Grundkontingent an Leuten und dann kann man ab und an mal was Ungewöhnliches machen oder so. Das ist dann, ich glaube, das ist einfach so. Ansonsten muss man vielleicht den Spieler ein anderes Systemtag einführen oder so. Wo man sagt, hey, wir brauchen, ja, an diesem Tag spielst du etwas anderes mit deiner Rollenspielgruppe als sonst. Oder eine andere Idee, die ich mal hatte, war, da man ja selber, also als irgendwie der Rollenspielverlag irgendwie auch nur eine gewisse Reichweite hat, dass man dann aber die Leute, die man dann erreicht, dass man dann einfach sagt, so pass auf, wir machen jetzt, hatte ich hier so einen Zeugen Jehova-Ansatz, hatte ich hier vorhin irgendwo gelesen. geht jetzt raus und dann holt, ne, weiß nicht, der Carsten zum Beispiel, der Carsten Schmidt, der hat, die haben im, ich glaube, ich weiß gerade nicht, ob der im Saarland auf jeden Fall. Er ist irgendwo im Saarland unterwegs und die haben halt eine große Bibliotheksrunde. Da sind mittlerweile 80 Leute, die Zeug spielen und so. Mhm. Und die spielen nicht nur D&D. Also, dass man eben aktiv hingeht und sagt, pass auf, wir haben hier irgendwas, wir machen eine Rollenspielrunde und das ist kein D&D, sondern es ist irgendwas anderes. Und dann bekehrt man mehr oder weniger Leute oder versucht, Leute halt reinzuziehen in was anderes. Ne? Wie zum Beispiel eben Otherscape oder Splittermond oder Wesen oder so. Das ist, wenn das auch cool ist, ne, also wenn Leute auch mit Begeisterung dabei sind und erzählen, hey, das ist ein tolles Spiel, da haben wir Spaß mit gehabt und das war auch ein cooles Abenteuer, dann bleiben auch Leute vielleicht ein bisschen dabei oder haben das zumindest in Erinnerung, dass es eigentlich ganz cool ist, auch jenseits von D&D oder DSA oder Cthulhu oder Shadowrun oder was die großen Systeme so sind.
Ich meine, einfach Cthulhu auf jedes Indie-System draufzuschreiben, war ja auch eine Strategie, gab's die
Zeit gab es ja.
Hat ja auch teilweise ganz gut funktioniert, oder? Also
ja, teilweise nicht.
Okay. Oder alles mit 5e zu machen, funktioniert auch teilweise ganz gut, würde ich sagen.
Funktioniert, glaube ich, in Deutschland D&D-kompatible Sachen, angefangen bei D20 bis heute, also ohne dass da noch eine weitere IP mit drin ist. Also No-Name, Third-Party, D&D-Sachen funktionieren in Deutschland, glaube ich, nicht.
Nee, ich meine nicht No-Name. Ich meine, auf deine schon bestehende Welt 5e draufzuschreiben. Hast du jetzt mehrfach das gemacht oder willst du noch machen? Und das läuft ja ganz okay, würde ich sagen, oder? Bei Myrannor
würde ich vermuten,
dass das so ist. Ja, ich weiß, es gab ja auch viel Backlash von den Myrannor-Fans, die dann gesagt haben, man kann Myrannor nur mit DSA 4-Regeln spielen, ansonsten ist es nicht Myrannor, aber ja, jeder gut.
Jeder darf seine Meinung haben und bezwingt jemanden, was zu kaufen, alles okay.
Ja. Super. Also ich bin sehr dankbar für die 5e-Version von Myrannor, weil es war immer nicht so einfach, den Leuten dafür DSA 4 beizubringen, muss ich sagen.
Wo gerade bei Fate of Cthulhu zum Beispiel hat überhaupt nicht funktioniert, tatsächlich. Ne?
Obwohl das einen interessanten Ansatz hatte.
Also, das war das mit der Terminator-Geschichte, ne?
Ja, genau.
Zeitreisen.
Ja.
War sehr clever. Aber ja, gut.
Man hätte das halt Terminator Cthulhu nennen müssen, dann hätten die Leute gewusst, was es ist.
Ja.
Nicht? Keine Ahnung. Ja, aber der Ansatz war wirklich gut. Also ich fand hier das Mythos World eigentlich das Beste von den ganzen Cthulhu-Adjacent-Systemen. Ich weiß nicht, wie gut das gelaufen ist. Auch ein wunderschönes Buch.
Ja, ich hab's, lustigerweise habe ich es gerade hier liegen, weil ich was nachgucken musste. Das war dieses Buch hier. Mhm. Genau. Ja, tatsächlich, also das ist ja für Power of the Apocalypse, das lief okay, aber wir haben noch, also Kite und Frank arbeiten schon lange, also die Arbeit von ihnen ist schon lange fertig, aber unsere Arbeit leider nicht, an dem Auktionsband, wo es dann, da ging es um ein Auktionshaus, was man dann irgendwie spielen kann und man sucht dann merkwürdige Gegenstände und hat obskure Mythos-Gegenstände und sowas. Das ist schon okay, aber das ist auch ein Ding, zum Beispiel, wenn Mythos World besser gelaufen wäre, wäre das Auktionshaus auch schon erschienen. Mhm. Weil ich gucke natürlich auch, was ist, ne, also geht so, wie das halt so ist. Wenn ich sehe, die Leute mögen Swords and Wizardry, mache ich mehr Swords and Wizardry an der Stelle. Und schieb das dann eben in der Prioritätsliste so ein bisschen nach oben. Aber, ich glaube, die Zeiten, wo, ich glaube, wir sind auch insgesamt bei Cthulhu sehr übersättigt im Moment, hätte ich gesagt.
Ja, wahrscheinlich. Ja, okay. Wir wollten vor einer Stunde schon über Angestelltenverhältnisse reden und sowas.
Stimmt.
Und ich glaube, wir sind so ein bisschen rumschwänzelt. würdet ihr, wenn Leute jetzt sagen, ich möchte gerne in der Pen-Paper-Industrie ist ein zu starkes Wort, in der Pen-Paper-Szene arbeiten und ich möchte davon leben, dann würdet ihr ihnen wahrscheinlich empfehlen, dass sie sich um eine Anstellung bemühen sollten und nicht selber einen Verlag gründen oder als Freischaffende arbeiten? Oder täusche ich mich da? Oder würdet ihr das niemandem empfehlen? Oliver hat am längsten nichts gesagt. Glaube ich.
Keine Ahnung. Also wir könnten uns keinen Angestellten leisten. Ich sag mal so, es gibt eine Mindestlohnregelung in Deutschland.
Mhm.
Man sollte überhaupt nicht bei Leuten arbeiten, die keinen Mindestlohn bezahlen.
Ja, okay.
Oder versuchen das irgendwie zu umgehen. Nur ansonsten, der Mindestlohn in Deutschland ist aus meiner Sicht zu niedrig.
Ja.
Aber ich vermute, also keine Ahnung, Patrick, du als Angestellter, ich glaube, ich gehe davon aus, dass du nicht mehr als das bezahlen kannst. Oder nicht viel mehr zumindest als das bezahlen kannst.
Das kommt auf die Position im Verlag an. Aber ja.
Weil, also, ne, aus Gründen. Nicht, weil du jetzt morgen noch deine zweite Set goldene Wasserhähne als Ersatz für zu Hause kaufen musst.
Ich glaube, dass ich in meiner Firma den niedrigsten Mindestlohn habe, um ehrlich zu sagen.
Ja,
also, als Angestellter ist man da etwas besser dran, aber tatsächlich, ich sag mal so, mit den Qualifikationen und der Arbeitsmoral und sonst irgendwas, man könnte in einer anderen Branche, könnten die Leute sicherlich mehr verdienen.
Absolut, ja.
Das ist ganz klar. Ja.
Ja. Das stimmt.
Also es muss jetzt hier keiner erzählen, was er seinen Angestellten bezahlt, aber ich kann ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was man so verdienen kann in dieser Welt. Und ich habe zum Beispiel, als ich bei einer deutschen Videospielzeitschrift war, habe ich brutto 2,5 verdient als Redakteur. Und das ist jetzt auch schon wieder 12 Jahre her. Und ich kenne Leute, die verdienen ungefähr das als Redakteur heute im Rollenspielbereich und sind halt auch schon so in ihren 40ern. Und ich glaube, da kann man in fast jeder anderen Industrie mehr erwarten.
Ja.
Weil, also es kann auch schlimmer sein. Ich weiß noch, als ich beim ich habe beim Fernsehen angefangen, bei einem kleinen Sender namens Hamburg 1, die wollten mich als festangestellten Redakteur übernehmen nach meinem Volontariat und da hätte ich dann brutto 1,3 verdient. Das war 2008.
Brutto?
Ja.
Wow.
Das ist ja auch in dem Fall netto passt das Gleiche.
Aber das ist ja okay, das war ja nur in Hamburg. Ich meine, da kostet das Leben ja nicht.
Das ist ja auch Werbung für dich, ne?
Genau, ja. Und ich lerne ja auch jeden Tag
Exposure.
Was.
Oh Gott.
Mir hat auch in diesem Volontariat niemand was beigebracht. Das war einfach nur so, wie man, das kennt man wahrscheinlich aus der Medienindustrie, ne? Also hier ist die Kamera, hier ist das Auto, mach. Und wenn es scheiße war, sagen wir es dir schon. Das ist die Art und Weise, wie man da seine Ausbildung bekommt. Also sowas wie Kurse oder so, ne? Oder theoretische Geschichten lernen, nö. Ich weiß bis heute nicht, was ein Journalist eigentlich macht.
Wir haben bei Feder und Schwert damals Leute ausgebildet. Mhm. Da gibt es auszubildende Gehälter, die man bezahlen muss. Also da ist man zum Glück festgelegt. Wir haben Verlagskaufleute ausgebildet, 3 Stück. Und haben danach aber in 2 Fällen von 3 sind die Leute geblieben und wir haben die untertariflich bezahlen müssen, weil ich mir keinen Tariflohn leisten konnte, schlicht. Also nicht, weil ich, auch in meinem Fall nicht, weil ich so gerne goldene Wasserhähne habe, sondern einfach, weil es das der Verlag nicht hergegeben hat. Aber da alle beide bei uns auch in der Buchhaltung gearbeitet haben, war das für sie relativ transparent, warum nicht mehr gezahlt werden kann, ja, also, und ich habe aber auch durchaus Verständnis für jeden, der sagt, für diesen Lohn möchte ich nicht arbeiten, ich gehe woanders hin, ich finde euch total super, schreibe auch gerne mal wieder ein Buch für euch, wenn ihr es bezahlen könnt, aber ich möchte hier nicht weiter arbeiten. Mhm. Ich denke, also es ist nicht die Branche, in der man jetzt, sagen wir mal, auch riesige Gehälter und auch ein riesiges Altersruhegeld dann damit sich erarbeitet, natürlich. Also nicht, dass jemand, der heute arbeiten wollte, noch irgendwie ein riesiges Altersruhegeld haben wird, aber
nö, ich weiß, dass ich die Rente, die ich bezahle, zahle ich halt das für meine Eltern. Ja, das wäre jetzt, also ich die nicht zu bezahlen, ja, aber nicht, weil ich hoffe, dass ich damit irgendwann selber was anfangen kann. Hm. Ist doch klar, oder? Weil wir hatten schon gesagt, Apokalypse nächstes Jahr.
Ja. Okay. Also nächstes Jahr bin ich schon ziemlich durchgeplant. Können wir vielleicht auf 27 gehen? Aber ich hab noch ein paar Labs, die ich spielen muss nächstes Jahr. Aber ansonsten, ja.
Ach so, wenn du noch Labs hast, okay, dann verschieben wir das.
Ja, lass uns die Apokalypse einfach um ein Jahr verschieben.
Guter Grund.
Ja, finde ich auch.
Also es kommt noch ein Star Wars Film nächstes Jahr, den würde ich gerne noch sehen.
Es kommt immer irgendein nächster.
Das wäre für mich jetzt kein
Star Wars Film. Nein, es gab jetzt 6 Jahre keinen Star Wars Film, Leute.
Ja, aber Serien gab's.
Ja, okay. Und Mandalorian und Grogu, der Film ist halt auch nur ein Serien-Special eigentlich, ja. Hast du recht.
Eigentlich schon. Aber nochmal auf, ich mache ja keine, habe ja keine Angestellten, aber du hast ja gefragt, wenn jemand den Wunsch hat, in dieser Szene zu arbeiten, würdet ihr da abraten? Also auf die Illustratoren-Szene bezogen kann ich sagen, ich würde nie jemandem so abraten, weil Menschen machen das ja aus einem intrinsischen Antrieb, aus einem, sie wollen ja Dinge tun, weil sie das machen wollen, was sie lieben. Und da würde ich nie sagen, nee, lass mal das voll scheiße, weil du kannst da nichts verdienen und so weiter. Ich würde natürlich realistisch bleiben und sagen, wahrscheinlich wirst du nie Geld verdienen. Also wenig. Du wirst wahrscheinlich irgendwas anderes noch nebenbei machen müssen. Mhm. Also halt ein differenziertes Bild liefern der Situation, dieser Leidenschaft nachzugehen. Aber ich würde nie sagen, mach das nicht, weil es erfüllt einen einfach und es macht glücklich. Also ich kann da für mich sprechen, mich macht mein Job einfach wirklich glücklich. Und das, was ich Teilzeit auf der anderen Seite mache, um halt Kohle reinzukriegen, das ist was ich machen kann, damit kann ich leben. Die Tür geht dann zu und die Arbeit ist dann auch auf der Arbeit. Das ist nichts, was mich begleitet in meinem Alltag. Und das, was mich glücklich macht, das mache ich halt den anderen Teil der ganzen Zeit. Und das trägt mich halt auch über die Tage, in denen ich dann woanders arbeiten muss, um halt Kohle ranzubringen. Also das ist so ein Ding, ich glaube, der Glücklichkeitsfaktor, den man bekommen kann, weil ich glaube, egal welchen Job, der dir am Herzen liegt, aber etwas, was du gerne tust, das ist schon Lebensqualität. Und für mich ist das Lebensqualität, wenn ich dem nachgehen kann. Und da würde ich niemandem vom abraten. Ich würde halt immer sagen, ist es sehr, sehr schwer. Bau dir was anderes noch nebenbei auf, verlass dich nicht darauf, dass das so läuft, wie das laufen soll, mach dir ein Sicherheitsnetz etc. pp. Aber mach das, weil es dich glücklich macht. Und mach es mit Feuer und mach es mit Leidenschaft und Butter rein und tu es, wenn du Bock hast drauf. Achte auf deine Gesundheit, aber ne, mach das. Und ich muss sagen, ich habe es auch nie bereut. Also klar überarbeitet man sich mal oder macht Sachen, von denen man sagt, mache ich nie wieder so. Aber ich habe es nie bereut, es so zu machen. Ich weiß nicht, vielleicht bereue ich es irgendwann, wenn ich alt bin und sage, oh nein, meine Rente ist einfach nicht vorhanden. Aber ich glaube, in anderen Jobs ist ja auch nicht vorhanden. Von daher, hey, what else? Also wenn man ein glückliches Leben führt und ein Glücklichkeitslevel in seinem Alltag durch diesen Job bekommt, ich glaube, das ist ein Wert. Und das ist ein Wert, den man halt, das klingt super cheesy, aber man kann es halt dann nicht mit Geld bemessen. Und das sollte man vielleicht dann auch im Hinterkopf haben, wenn man denkt, man will in dieser Szene arbeiten. Also man muss viele Sachen beachten, man sollte sich, ne, viele Sicherheiten schaffen. Aber es kann einen halt auch wirklich zu einem glücklichen Menschen machen. Und das ist auch ein hoher Wert. Und den Wert würde ich nicht missen wollen, ehrlich gesagt.
Da wird ja sehr viel zugestimmt im Chat hier gerade zum
Ja, ich glaube,
Thema
das freut
Selbstverwirklichung.
mich. Ja, ich möchte auch in das Silber Horn stoßen. Also wieder in der Szene zu sein nach 6 Jahren Abstinenz. Vor der Gründung von Storypunks hat unter anderem die Begründung, weil ich mit keiner anderen Branche im weitesten Sinne so gern arbeiten möchte wie mit den RollenspielerInnen, weil zusätzlich zu der Arbeit an Texten, die ich ja auch als Übersetzer haben könnte, halt ein extrem kreatives Potenzial und diese wahnsinnige, überbordende Lust am Geschichten erzählen dazu kommt, die ich für mich zumindest in meinem doch schon relativ langen Leben nur in dieser Szene, in dieser für mich idealen Kombination gefunden habe. Und deshalb bin ich extrem happy, dass ich mit Storypunks eine Art und Weise gefunden habe, wieder in dieser Bubble, wird hier immer geschrieben, unterwegs zu sein und ein bisschen was dazu beizutragen und meine unfassbare Lust am Geschichtenerzählen auszutoben. Ich habe nur ein bisschen Wasser in den Wein gegossen, wenn es ums Geld verdienen geht. Aber das ist ja auch nicht das Einzige, was uns motivieren sollte. Die intrinsische Motivation, wie du richtig sagst, Melanie, am guten Leben und am erfüllten Leben ist ja mal mindestens genauso wichtig. Und
Wobei es aber schon das Thema des Talks ist, ne? Also
ja,
wenn ich die Frage
genau.
stelle, kann man mit Pen Paper Geld verdienen, dann kann die Antwort nicht sein, nur aber ist auch nicht so wichtig.
Nee,
Also
aber die Antwort
es
kann
ist
sein
zwar,
nein, aber man kann damit glücklich werden.
ja, also das ist ein tröstender Gedanke, aber keine Antwort. Ne? Also ich finde das sehr schön, dass du hier ein bisschen positive Note zum Schluss noch oder dass ihr beide das noch rausarbeitet. Trotzdem bleiben wir immer noch aber an der Frage hängen. Und wenn ich noch mal kurz was zu den Einnahmen als Freelancer sagen darf. Wir haben eben gesagt, wird im Chat gesagt, für 2.500 Euro im Monat hebe ich nicht mal den Stift auf, sagt jemand. Und das ist ja immer noch mehr, als du als Freelancer verdienen kannst. Also selbst wenn du, also jetzt mal ganz pauschal, wenn man so ein Abenteuer für irgendeinen Verlag schreibt, so im Schnitt kommt man damit als freischaffender Autor oder auch als Übersetzerin für so ein, weiß nicht, egal, ganz vage zwischen 100 und 300 Seiten Buch, ob das jetzt übersetzt oder schreibst, mit so einem niedrigen vierstelligen Betrag raus. Im Schnitt, ja, ohne jetzt irgendwelche konkreten Werte zu nennen. Und du sitzt da aber Monate dran. Monate, vielleicht länger. Also dann ist es immer noch schlauer, einen der wenigen angestellten Jobs sich zu holen. Aber vielleicht will man das ja auch nicht, ne? Das heißt holen, die Frage, ob das inzwischen soweit ist, dass die Verlage händeringend Leute suchen, die sich das antun, oder ob man da sich immer noch drum prügeln muss, das schwankt, glaube ich, sehr stark. Hängt auch vom Verlag ab. Aber vielleicht will man halt auch nicht einen Boss haben, ne? Vielleicht ist es dann doch, ist die Freiheit doch so wichtig, dass man sagt, ich schreibe halt jetzt ein halbes Jahr an diesem Abenteuer und ich habe es dann für die Selbst, Erfüllung gemacht und nicht für die Kohle. Und die Kohle ist ein netter Bonus und davon fahre ich dann mal in Urlaub und dann ist gut. Und dann habe ich mich auch erholt von diesem Dauerstress, den ich monatelang hatte, um in meiner Freizeit noch dieses Buch zu schreiben. Ich bin gerade in dieser Phase, wo ich bei Patrick ein Buch abgegeben habe, an dem ich ein Jahr lang saß. Ja.
Ja, super
Es,
geil.
angeblich kommt es ganz gut an. Das Problem ist, ich muss jetzt direkt das nächste fertig schreiben, weil wir ja noch ein Deponia-Crowdfunding hatten. Aber das Gute ist, dass das ja schon vor 10 Jahren fertig geschrieben wurde und ich nur überarbeiten muss. Ist es, Ihr hat am Anfang hat Melanie so beschrieben, was das für ein Gefühl war, zum ersten Mal ein Selbstprodukt, ein eigenes Produkt in der Hand zu halten, was halt veröffentlicht wurde. Ich hatte das noch nie. Ich habe noch nie irgendwie dann die Sachen bekommen und dann gesagt, geil, dafür war es das wert. Es ist jetzt ein tolles Gefühl. Ich weiß, wofür ich gearbeitet habe. Irgendwie ist das zu weit weg. Wie geht's euch da? Habt ihr dieses Gefühl noch, wenn ihr ein selbst geschaffenes Produkt dann per Post bekommt oder von der Druckerei kommt? Ist das irgendwie noch ein Baby, wo ihr sagt, ich bin stolz drauf, ich freue mich, oder ist das schon in der Alltagsroutine einfach untergegangen und das gehört zum Geschäft dazu?
Ein Aspekt, den ich ein bisschen verloren habe, ist die Angst, dass ich gerade einen hohen vierstelligen Betrag irgendwo ausgegeben habe und da kommt Schrott an. Das ist ein bisschen, weg, die Angst. Und dann würde ich sagen, kommt es auf das Produkt an. Also tatsächlich die Sachen, also das ist ja leider das größte Problem, was ich habe mit der Arbeit, die ich tue. Das, was ich gerne mache, tue ich nämlich nicht mehr. Ich schreibe nichts mehr und ich entwickle auch nichts mehr. Ich bin Projektmanager geworden und das kann ich auch nicht gut, aber das muss ich trotzdem machen, weil irgendjemand muss es halt machen im Verlag. Und dann jongliere ich halt Dinge hin und her und schreibe E-Mails. Das ist die einzige kreative Arbeit, die ich noch mache, sind E-Mails schreiben. Muss ich sagen, das ist halt ein bisschen schade. Aber wenn ich dann tatsächlich mal Sachen mache, dann freue ich mich dann schon, wenn die irgendwie erscheinen. Aber der Effekt, dass ich, weiß ich nicht, das sind halt auch diese traurigen Momente. Ich werde das auch nicht vergessen, wenn ich dann irgendwie, weiß ich, so als junger Mann meiner Mutter zeige, guck mal, das habe ich hier gemacht. Und dann sagte meine Mutter, aha, was ist das? Ein Buch. Interessant. Und das war's. Da gab es auch kein großes Interesse daran, was ich da so tue. Und ich glaube, dieses Veröffentlichen hat sich auch ein bisschen abgenutzt in der heutigen Zeit, in der Veröffentlichen so einfach geworden ist, wie tatsächlich die Tür zu verlassen, also das Haus zu verlassen oder so. Also das ist so einfach mittlerweile. Da ist das so ein bisschen weg. Aber ja, dieses, wenn irgendwie ein cooles Projekt ist, also weiß ich, so wie Mausritter-Alphabet, was wir jetzt irgendwie gemacht haben oder so, da freue ich mich schon drauf, wenn das dann da ist. Und dann bin ich auch sehr stolz, dass halt so Sachen erscheinen können und was das Team dann da irgendwie für eine Arbeit gemacht hat. Sowas ist dann schon klasse.
Okay. Ich finde es auf jeden Fall wichtig, wenn wir heute Leute dazu kriegen, dass sie für die Erfüllung an Rollenspielbüchern arbeiten und nicht fürs Geld. Also wenn wir Leute motivieren zu sagen, hey, ich mache das, ohne dass ich mir davon was verspreche, weil ich sehe ein großes Unheil darin, wenn Leute auf Krampf versuchen, damit Geld zu verdienen, obwohl es eigentlich nicht möglich ist. Und ich habe da das größte Problem bei ÜbersetzerInnen, die dann versuchen, also ich kenne solche Leute, die dann versuchen, im Monat 4 dicke Bücher zu übersetzen. Und weil das Qualitätsmanagement bei manchen Verlagen dann nicht so toll ist, werden die dann halt auch in dem Zustand gedruckt. Und dann müssen arme Leute, die deren Job es ist, Bücher auf YouTube zu rezensieren, das lesen. Und nach ein paar Jahren kotzen die im Strahl und sagen, ich lese jetzt von diesem Verlag keine Bücher mehr auf Deutsch. Wir rezensieren jetzt nur noch englische Bücher. Und erst Jahre später erfahren sie, dass da natürlich auch schon KI mit im Spiel war und dass ja auch ein Mensch gar nicht in der Lage gewesen wäre, jeden Monat unterstützt 5000 Seiten zu übersetzen oder sowas. Also wenn man vielleicht ein paar, wenn man den Leuten diesen Zahn ziehen kann, das zu versuchen, dann leidet die geistige Stabilität von Rezensenten vielleicht künftig nicht so sehr. Aber vielleicht ist das der Hinweis. Also es wurde im Chat auch schon darauf hingewiesen, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, mit Pen and Paper Geld zu verdienen, außer Pen and Paper Bücher zu machen. Man könnte zum Beispiel Labs organisieren, kommerziell, ja, was ja.
Ja, genau.
Ja. Wo wir jetzt an dem Punkt sind, dass es in Deutschland ja noch viel verpönter ist, mit Pen and Paper, als mit Pen and Paper Geld verdienen zu wollen, mit Lab Geld verdienen zu wollen. Das geht ja gar nicht. Das ist ja eine Frechheit. Das ist ja absolut ekelhaft, überhaupt auf die Idee zu kommen. Nicht wahr, Oliver?
Ja,
das darf man nicht.
Nein, auf keinen Fall.
Aber das ist ein Thema für wann anders, schätze ich. Weil jetzt gerade, als wir über das Labdorf-Bogenwald berichtet haben, ging es auch um Ticketpreise und sowas, dass da Leute halt sagen, wieso muss ich dafür jetzt Geld bezahlen und so, das ist doch alles hier Hobby. Und, ja, Aber die
Kunstveranstalten ist auch was, was nicht gut funktioniert.
Kunstveranstalten kannst du auch kein Geld mitmachen, ja, habe ich auch schon von vielen gehört.
Ja.
Oder eben professionelle Spielleitung ist ja auch sehr verpönt noch in Deutschland, aber es wird, glaube ich, besser. Da hätte Ben sehr gerne was dazu erzählt. Vielleicht machen wir dazu mal einen eigenen Talk, wo wir darüber reden, ob man das darf und wie man das am besten macht und was man da so für Probleme und Chancen sieht. Und natürlich ist der beste Weg, mit Pen Paper Geld zu verdienen, natürlich Pen Paper Influencer zu werden. Und zwar am besten im Jahr 2009. Also, das würde ich empfehlen. Macht das ab dem Jahr 2009. Und dann macht euch ein Patreon, und zwar ab dem Moment, wo Patreon an den Start geht, das war 2013, glaube ich, und dann wartet 10 Jahre und dann ist das vielleicht genug gewachsen, um davon zu leben. Das ist so mein Insider-Tipp jetzt. Wenn man, das ist ja auch in der ganzen KI-Debatte war das oft ein Vorwurf, wenn ich sagte, hey, gib doch lieber IllustratorInnen Geld. Und dann kam ganz oft die Antwort, oder ein paar Mal, ja, ihr habt ja gut reden, ihr habt ja die ganze Patreon-Kohle, und das ist ja auch wirklich beachtlich, dass wir davon leben können inzwischen. Ich freue mich auch wirklich jede Sekunde meines Lebens sehr darüber, dass das funktioniert. Aber ich glaube, das ginge auch ohne Patreon-Kohle, weil so Illustrationen sind ja gar nicht so absurd teuer, wie die Leute glauben. Da meinte mir jemand, ja, aber es kostet ja 1000 Euro so ein Bild. Und ich habe für manche zahle ich eher so 100 oder weniger. Wenn jemand sagt, das kostet so und so viel, dann verhandle ich nicht, aber dann verhandle ich auch nicht nach oben. Dann sage ich, also willst du 60 Euro? Okay, dann machen wir das halt. Und meistens sind dann alle zufrieden am Ende. Aber vielleicht sollte man dann einfach mal sich schlau machen, was das wirklich kostet, bevor man sich da irgendwelchen Albträumen hingibt. Und deswegen haben wir uns bei uns auf Discord auch eine Illustrationsbörse eröffnet, wo ein paar Leute schon ihre Portfolios gepostet haben und es auch schon einige Gesuche gab. Ich glaube, das Midgard-Forum standet sich da gerade neu mit Bildern aus. Mit einer ganzen Reihe von Bildern wollte der Hajo da bestellen. Mal gucken, ob das funktioniert. Also falls ihr was sucht, kommt zu uns auf Discord. Da gibt es, ich glaube, 10, 12 Leute haben da ihr Portfolio aufgebaut. Melanie ist nicht dabei, weil sie ausgelastet ist. Ne?
Ja, ich
würde mich natürlich sehr
arbeite
freuen,
halt aber, für mein Projekt. Das ist halt, keine Ahnung, vielleicht irgendwann nicht mehr, aber ich, solange das läuft, würde ich es halt gerne machen, ne? Weil es halt schon mein Baby ist. Das war dieser Baby-Gedanke von eben, das ist halt mein Baby. Und an diesem Baby werde ich halt so lange dranbleiben, wie ich nur kann, weil wenn man die eigene Idee irgendwie realisiert und man sieht, es funktioniert und man hat eine Community. Also ich könnte es halt auch nicht machen ohne die Kofi-Leute. Ne? Ich habe halt auch Kofi-Supporter, die jeden Monat mir Geld geben, damit ich daran arbeiten kann. Sonst könnte ich es halt auch nicht machen. Und das ist halt ein enorm großes Glück. Und bis das, also ich mach's, wie solange es geht, aber vielleicht komme ich irgendwann mal auf die Illustrationsbörse zurück. Aber dann werde ich wahrscheinlich mein Baby begraben und das wäre schade.
Also deswegen, dann wünsche ich mir, dass du niemals bei uns auf Discord dein Portfolio aufmachst.
Oh.
Ich soll gleich euch, glaube ich, alle loben. Blecheimer Joe schreibt zum ersten Mal gechattet, willkommen Blecheimer Joe. Habe ich jetzt fast schon zugehört und muss unbedingt loswerden. Eure Arbeit ist wertvoll. Ihr seid alle ein guter Grund für das Grundeinkommen.
Oh ja, bitte, her damit.
Wäre eine gute Sache für diese
Vielen Dank, Blecheimer Joe, und willkommen.
Ich glaube doch, in Irland gibt es das jetzt für Künstler, Grundeinkommen. Habe ich irgendwas gelesen, so peripher?
Yes.
Auch für Leute, die da hinauswandern?
Das weiß ich nicht.
Du musst die Staatsbürgerschaft haben.
Ja gut, das kann man ja, das kriegt man irgendwie hin. Ne? Wobei ich glaube, Ivy hat das gerade in England hinter sich und das war gar nicht so einfach. Aber das ist ja auch nicht, ist ja auch England. Keine Ahnung. Hier, Moritz Linden schreibt, die beste Geschichte, die ich je gehört hatte, war die vom bezahlten Spieler, der die Bezahlung, die bisher nicht genug war und der deshalb Microtransactions im Spiel eingeführt hat. Keine Ahnung, ob die Geschichte wahr ist, aber ich fand's lustig. Okay.
Ist nicht so schlecht hier. Nochmal würfeln, für einen Fünfer, kein Problem.
Das Ganze machen. Ihr findet eine Bronze, Silber oder Goldtruhe, je nachdem.
pay to win im Rollenspiel. Das war ein Video, was wir machen wollten. Das war so ein LARP-Video, was wir seit Jahren geplant hatten. So auf Ubisoft und EA-Modellen basierend, dass man am Anfang hat jeder halt nur so einen Leinsack als Gewandung, ja. Und wenn man was besseres Kind haben will, muss man halt extra bezahlen.
Ja.
Oh Gott.
Du brauchst einen Heiltrank, da kenne ich eine Möglichkeit.
Ja, gut, wenn die Gruppe das mitmacht. Ich meine, was ich kenne halt von Streamern wie Dead Aussie Gamer, der hat ja einen anderen Weg gewählt als wir, der hat, glaube ich, keinen Patreon. sondern der lebt vor allem von Twitch und davon den Spenden. Und dann setzt er die Cheers halt direkt um in, du musst so und so viel spenden und dann kannst du halt hier in die Story eingreifen. Mhm. Und dann tauchen halt dann da Kobolde auf oder es kommt eine unvorgesehene Hilfe für die SCs. Und das ist auch eine coole Idee, aber das würde sich, glaube ich, bei uns mit dem Storyteller-Anspruch ein bisschen beißen, weil man dann doch sehr viel aus der Hand gibt an Freiheiten, an eine dritte Partei. Ne? Also ich finde das schon schwierig genug, mit den Spielenden zusammen von eine kohärente Geschichte zu erzählen. Und jetzt kommt noch so ein Chaosfaktor rein. Das muss man ja, schon wohl dosieren.
Da muss man das, da muss man das auktionieren, weißt du?
Auktionieren?
Ja, ich biete dir 5 Euro mehr, wenn die Kobolde nicht auftauchen. Dann lege ich nochmal 5 drauf, damit sie kommen. So muss das laufen.
Okay, ja.
Ich sehe ganz ungeahnte Möglichkeiten.
Wobei, du willst ja auch nicht zu viel Kommunikation sozusagen mit dem Chat nicht verschwenden, aber aufwenden, die du dann nicht mit den Spielenden hast. Ne? Das muss ja eigentlich dann eine zweite Person aushandeln, damit du dich aufs Leiten konzentrieren kannst.
Nee, muss einfach nur regelmäßig die PayPal-Adresse einblenden. Das geht schon.
Okay.
Ihr habt doch bei euch auf dem Kanal schon Schicksalspunkte für den SL und Schicksalspunkte für den Spieler.
Ja, aber noch kosten die nicht.
Genau, das sind Kanalpunkte, die kriegst du durchs Gucken einfach.
Mir schon klar, aber naja, gucken kostet Zeit.
Ja gut, das ist wie ein MMO, ne? Dass du, je länger du spielst, desto besser wirst du.
Ja.
Muss nichts können, muss nur da sein. Es ist 22 Uhr. Ich glaube, wir haben den gleichen Konsens, den wir am Anfang hatten. Magst du den mal wiederholen, Melody?
Genau, fass nochmal zusammen.
Lass oh mein Gott, also ich weiß nicht, ob ich es nochmal zusammenkriege, was ich am Anfang gesagt habe, aber ich glaube, das Wichtigste ist, wir brauchen eine Community, wir brauchen Menschen, die das, was wir tun, geil finden und die das wollen, sonst gibt es uns nicht. Und ich denke, das ist der Konsens mit, kann man Geld verdienen? Ja, wenn es Leute gibt, die das bezahlen.
Ja. Das heißt, wir müssen mehr Leute finden, die das tun, damit wir uns weniger ausbeuten.
Vielleicht eine Lösung.
Das ist halt das Problem, das wir lösen müssen. Also, das ist die Hausaufgabe an alle im Chat, ne? Denk mal drüber nach.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter.tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.